Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 6. Mai 2025, ein historischer Tag, und deshalb bin ich jetzt verbunden mit dem neuen Bundeskanzler. Ach nee, gar nicht wahr. Mit Carsten Kemmling.
Genau.
Hallo Carsten.
So ehrlich. Moin, hi.
Na, hast du heute Segeln geguckt oder Bundeskanzlerwahl?
Ich habe zwischendurch mal geguckt, na, was ist das da für Mist jetzt irgendwie abgelaufen? Oh nee, was geht? Oder was? Ich habe es auch gar nicht so ganz verstanden. Ich mache ja inzwischen, habe ich jetzt von meinem Sohn gelernt, damit ich mich nicht immer ablenken lasse beim Schreiben. Es gibt so ein Blocker für Seiten, für URLs. Und dann habe ich mir dann irgendwie die Nachrichtenseiten, weil immer, wenn mich mitten im Satz mir irgendwas nicht einfällt, dann gucke ich, oh, was gibt's denn gerade wieder so in der Politik? Was hat der Trump da draußen? Und dann switche ich da mal rüber, so schöne Ablenkungs-Workarounds. Und dann habe ich aber für den Arbeitstag mir das inzwischen geblockt, damit ich das nicht immer mache. Und deshalb habe ich kurz zwar gesehen, dass da irgendwie was Blödes passiert. Und eben habe ich aber dann gecheckt, oh, wir haben ja doch einen Kanzler jetzt wieder. Ja,
ein neuer Kapitän ist an Bord, genau. Ein neuer Kapitän. Ich habe heute nur gedacht, Gott, was bin ich froh, dass ich keinen Polit-Podcast habe.
Oh, stimmt.
so wie, weiß ich nicht, Ronzheimer, der glaube ich, mittlerweile macht da täglich 4 Ausgaben. Ja. Da ist doch Segeln schöner, ne?
Ach ja, das ist schön. Obwohl, da passiert auch eine Menge dazwischen.
Bei mir nicht. Bei mir nicht, muss man sagen. Mhm. Also ich habe gerade das langweiligste Segeln, also Seglerlebnisse der Welt.
Die Facette über
Segeln. Heute Morgen auch. Anja hat das Kind zur Kita gebracht, deshalb konnte ich früh los. Ich wurde bei Ilenseeboote begrüßt mit, du kannst auch nicht pennen, ne? Weil ich so früh da war, was habe ich gemacht? Den Mast geschliffen und neu lackiert. Und jetzt Lage 5 ist drauf, 5 Folgen noch.
Die Hälfte hast du jetzt.
Ja, ich habe, da musste ich mich aber noch Antifouling machen und so einen anderen Kram noch. Ich kann halt in der Woche, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie da dummerweise stehen und am Boot arbeiten. Jetzt muss ich am Freitagabend ich bin jetzt Mitglied im SC Ahoy, Segelclub Ahoy in Schleswig.
Ja.
Da liegt hier auch das Boot irgendwann mal. Ich habe gerade erfahren, das älteste Boot am ganzen Steg. Und da bin ich zum ersten Mal dran mit Nachtwache. Wir haben immer, du bist immer eingeteilt zur Nachtwache. Ja, weil es ist ganz klug, da kommt so viel weg, deshalb wird da immer Patrouille gegangen. Also ich laufe da jetzt nicht mit dem Dobermann und Waffe über den Steg, aber man trifft sich immer, geht dann da ein bisschen rum und dann fährt man.
Aber mit Security-Jacke, oder? Und so eine Taschenlampe, zuschlagen kann?
Ich habe so ein Batman-Kostüm von meinem Sohn, das ziehe ich an. Und wenn er dann auf den Steg kommt, so, was willst du hier? Verbiss dich sofort von meinem Steg.
So. Wieso braucht man denn in Schleswig eine Nachtwache? Das gibt's, habe ich ja noch nie gehört irgendwo.
Naja, also ich hätte mir gewünscht, dass in meinem Alter. Ja, natürlich. Also ich hier, du sprichst gerade mit dem Opfer, also nicht in Schleswig.
Ja.
Mir haben sie einen 11.000 Euro Elektromotor geklaut.
Ach ja, okay.
Und Außenborder werden gern mal, also generell. Und deshalb wird da Präsenz gezeigt, was auch gut ist. Ist schon.
Ja, okay.
Also haben wir da nicht schon drüber gesprochen, als du noch bei Renz warst.
Ja.
Auf der Gegenüber, da hat man abends schon die Taschenlampe gesehen, weil da damals wurde das schon gemacht.
Ach so.
Da bin ich jetzt dran und deshalb ist ganz gut, ich muss dann Freitag da irgendwie um 11 sein abends. Und dann kann ich vorher noch mal eine Lage streichen und Schleifen lackieren. Ich habe letzte Woche gerade drüber geschrieben, ich habe heute mit Kai Uwe gesagt, ich hätte mal gerne eine Zahl. Wie viel, also dieser Lack, wenn du so teuren Lack nimmst, kostet ja auch alles Geld. Und dann machst du eine Schicht drauf, musst wieder runterschleifen. Also nicht komplett runter, aber du schleifst es ja immer wieder an. Deshalb schleifst du einen Teil dieses teuren Lacks immer wieder weg, bevor du neu lackierst. Also bevor du eine neue Schicht drauf. Ich möchte mal wissen, in Zahlen, wie viel in Millionen Euro pro Jahr von diesem neu aufgetragenen Lack gleich wieder weggeschliffen werden. Ich glaube, es ist total irre. Wirklich, wenn man das, also jeder Controller wird einem das abschließen. Bist du bescheuert? Ich habe heute gesagt, wahrscheinlich habe ich heute für 15 Euro Lack auf dem Mast gemacht, aber vorher für 5 Euro wieder runtergeschliffen. Das ist total bescheuert. Aber gut, mein Ende naht, also nicht mein Ende naht auch, das Ende naht. Und ich habe jetzt Anfang Juni wird wahrscheinlich Gisela zu Wasser gelassen. Dann bin ich mit allem fertig. Das Vorschlag ist auch in der Mache. Das macht mir hier Sven Kreier. Da habe ich auch gedacht, das wäre einfacher, aber das kostet jetzt auch irgendwie echt Geld. Klar, weil er mit Toggle hier und Beschlag da und Wandenspanner da und so, das ist halt alles auch teuer. Aber ist alles gut. Anfang Juni bin ich im Wasser. Ist auch okay, also im Moment würde ich sowieso nichts machen, das ist auch noch viel zu kalt.
Doch die Eisheiligen gerade, du.
Genau.
Habe ich gelesen, ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt bei dem ganzen Klimawandel, aber...
Du bist einer von denen, ne, von den Eisheiligen. Du warst wieder segeln am Wochenende, ne?
Du gehörst
zu den Eisheiligen, ne?
Ich bin der Eisheilige, wobei es gibt ja offenbar mehrere, aber ich glaube, eigentlich fängt das auch jetzt erst an. Ihr habt ja immer, die gibt's wohl, habe ich gelesen, die Eisheiligen sind ja ein paar Tage, die ja eigentlich schon immer, wo alle wissen, dass es dann kalt wird, aber ich habe auch gelesen, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, weil die Wahrscheinlichkeit, die gibt's gar nicht. Die besteht gar nicht, dass es wirklich um das signifikant in diesen ersten Mai-Tagen tatsächlich ist, über all die Jahre gesehen, es immer kälter ist. Aber definitiv passt es diesmal und ja, genau, wir wollten eigentlich schon, guck mal, vor 14 Tagen war das ja schon richtig warm und denke, oh, das geht richtig cool los, die Saison und jetzt habe ich mir aber, genau, über die Feiertage hatte ich mir vorgenommen, jetzt mal ernsthaft ein bisschen zu üben und deshalb war mit dem Bus unterwegs und haben in Kiel gestanden, meine liebe Frau zum Ausflug mitgenommen, die hat sich gut geschlagen, sagen wir mal so. Ist jetzt aber auch nicht das Highlight. Wir versuchen das immer mit Sohnemann zu verbinden. Der studiert ja dann, haben wir ein bisschen gefrühstückt und ich gehe dann parallel, bin ich dann immer Samstag, Sonntag haben wir mit der Contender-Gruppe einmal mit 5 Booten, glaube ich, trainiert zusammen, sogar ein paar Tonnen ausgelegt und hin und her geballert. Parallel war übrigens Major, so immer so eine große, Dickschiff-Fregatta.
Stimmt, war jetzt über Mai, ne?
Ja, genau, ist immer über den 1. Mai, deshalb heißt das auch so. Früher war auch mal die J70 dabei, da haben wir schon ein paar Mal mitgesegelt, relativ früh, ist aber inzwischen nicht mehr. Und deshalb war da recht, war sogar ein relativ großes Feld, fand ich. Da war ziemlich Aktion. Also, und dann fand ich auch ganz, ganz spannend zu sehen. Ich wollte vorher schon drüber schreiben, glaube ich, wann war denn? Donnerstag war 1. Mai, ne? Ich glaube, Mittwoch kam es dann auch raus, wo die dann auch sagten, es ist ja im Fokus steht ja die neue XR41, also X-Yacht versucht wieder. Das Image von X-Yacht hat ja viel mit Sportlichkeit zu tun, dass diese Schiffe auch schnell sind, also auch auf Regattabahn. Es geht dann auch auf die Fahrtenjachten ja im Grunde rüber. Das ist ja natürlich auch eine Image-Geschichte. Und deshalb haben sie eine neue 41-Fußer designt mit allen möglichen drumherum und hin und her, das dann, und das Schiff soll eben auch nach Handicap-Regeln, ORC bestens funktionieren. Das war jetzt im Grunde so der große Test, ob es denn das auch schafft. Und da ist
bei der Major.
Bei der Major, genau. Die fahren dann im Feld. Das ging mit vielen unterschiedlichen Schiffen und ein bisschen gibt's ja auch diese Vergütungsgeschichte. Major ist ja dann, ORC gibt's ja eine Europameisterschaft im Jahr. Aber es gibt eben ja auch dieses Jahr den Admirals Cup. Der wird allerdings nach IRC wieder gesegelt. Das sind immer die beiden Vergütungssysteme. Also, das könnten wir jetzt eine eigene Folge drüber machen, ob das jetzt auch spannend ist oder nicht. Also, wenn im Grunde zwei Handicap-Systeme, die existieren parallel nebeneinander und nach dem einen funktioniert dann ein Boot, nach dem anderen vielleicht gar nicht so richtig. Aber die wollen.
So ähnlich wie früher diese Boxweltmeister, da gab es immer zwei in jeder Klasse.
Oder zwei, mehr noch, stimmt, oder noch
die mal, Gürtel. Weil es dann die WRA, WRC, WRB, gab es immer ganz viele davon. Ja, eigentlich doof.
Ist total doof, besonders. Man muss sich das doch jetzt mal auch mal überlegen. Du segelst quasi, du versuchst ja verschiedene Schiffe miteinander zu vergleichen beim Geradeaussegeln. Also wie ist die seglerische Leistung zu bewerten? Und ein Schiff, das größer ist, Länge läuft, ist normalerweise schneller auch. So, jetzt versuchst du es mit dem Langsamen zu vergleichen. Wenn die eben eine Stunde lang segeln, denkt man, man hat so einen objektiven Wert, auch wenn die sich gar nicht sehen. Die eine fährt ja natürlich beim Start dann weg, wenn es schneller ist. Und nachher versucht man das eben die Zeit gut zu schreiben. Aber wenn jetzt der, also allein die Idee finde ich immer schon ein bisschen komisch, weil wenn der vordere, der schnellere jetzt quasi mehr Wind hat und dahinter dem bleibt der Wind weg, dann die werden miteinander gewertet. Also wie gesagt, Segeln ist ja nicht ein, das Spielfeld ist ja nicht gleich wie jetzt bei der Leichtathletik in der Halle oder beim Basketball in der Halle, sondern es verändert sich ja das Spielfeld, sei es mit Strömung oder, also eigentlich kann es gar nicht funktionieren, aber naja, im Endeffekt, wenn man das so sieht, ist es ein schönes Tool für Yachten. Ich glaube, so daher kommt das ja auch mal ein
bisschen zu vergleichen. Das hast du halt oft, das hast du zum Beispiel beim Skilaufen auch, ne? So beim alpinen Ski, wenn die so Abfahrtsrennen.
Dann, ja, das kommt mit dem
10 Wetter. 10 Minuten vorher war die Wolke noch da und dann kam die Sonne raus und dann ist, du wirst natürlich beim Segeln niemals einen objektiven, außer bei so Formaten wie, keine Ahnung, Vendée oder wenn so Klassenregatten, wenn alle die gleichen Boote haben, wie Bundesliga, das kennst du ja auch, alle fahren irgendwie die gleiche Karre und am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, auf der gleichen Strecke, dann kannst du das natürlich schon irgendwie, kannst du nicht messen.
Ja, klar. Aber
mit verschiedenen Booten zu verschiedenen Zeiten kannst du natürlich nicht messen. Das wird niemals ganz objektiv.
Ja, irgendwie schon, aber trotzdem wird es seit Menschengedenken gemacht oder seit es Segelboote gibt oder wird versucht, ne? Und die Formel werden natürlich auch immer besser und verfeinert von den Spezialisten. Aber trotzdem muss man es, und es ist ja auch wichtig. Also jetzt, wie gesagt, bei dieser Regatta, die Unterschiede sind da nicht so groß. Ich bin, glaube ich, auch schon mal vor zig Jahren irgendwie ORC-Meister geworden. Also, weiß ich nicht, mit so einer Dela 35, glaube ich, genau, vor Kiel war das. Und wenn da jetzt Winddreher sind und du fährst jetzt wirklich was hin, dann ist es schon, bist du ja im gleichen, sag ich mal, Windfenster, weil die Schiffe sich nicht so groß unterscheiden. Die werden auch versucht, manchmal macht man drei Gruppen oder zwei Gruppen, wo dann die großen Schiffe in die größere Gruppe kommen und die kleineren in die kleinere, damit man die doch besser vergleichen kann. Also ist jetzt nicht komplett, aber ist eben nicht One-Design-Segeln, deshalb muss man es im Hinterkopf haben und jemand, der dann eben, sag ich mal, in dem Rennen kann das, oder sagen wir mal, die Geschichte von damals, ich weiß, wir hatten irgendwie ein Schiff, ich glaube eine J-100, und da weiß ich noch, da sagte der Kumpel, sagt, ja, diese J, lass uns doch mal nächstes Jahr damit die deutsche Meisterschaft fahren, weil die Handicap-Regel haben sie ein bisschen verändert und also im nächsten Jahr hat das echt gute Chancen mit diesem Handicap, mit dem neuen Wert quasi auch Meister zu werden. Das heißt, das gleiche Schiff ist nichts dran gemacht worden, nur die Handicap-Regel hat sich ein bisschen verändert zu dessen Gunsten, weil, weiß ich nicht, das Kielgewicht höher gewichtet wird in der Formel oder nicht, keine Ahnung. Naja, und was war im Endeffekt? Ich glaube, wir sind für Wovanemünde gesegelt und da war jeden Tag der leichteste Seebrise, relativ wenig Wind. Du hast Boote, die eigentlich auf dem Papier langsamer sein sollten. Das gibt ja dann so einen Wert, den du quasi ersegeln solltest, theoretisch, mit dem gearbeitet wird. Und die waren einfach stumpf schneller. Und du konntest also nichts machen in dem Bereich. Und das ist natürlich schon frustrierend. Nichtsdestotrotz, ich will das gar nicht abwerten, da segeln gute Segler. Und in dem Fall machen sich ja, viele meinen ja auch, das gehört zum Segeln oder zu der Faszination auch dazu, nämlich sich mit diesen technischen Vorgaben zu beschäftigen, dann eben ist ja nicht nur Trim, sondern du musst eben ein Boot auch in so eine Formel reinkonstruieren, also auch vom Designer her. Und das ist dann in dem Fall, wie gesagt, X-Yachts, gab es dann wie so richtige Werksfahrer, da ist dann Jesper Radig macht ein so ein Projekt, das ist ein Däne, der auch schon America's Cup gesteuert hat, auch richtig, richtig guter Typ, total netter, einer der großen Profisegler auch hier im Norden, ganz toll beschäftigt wird. Und der hatte eben das Projekt, der leitete das dann für X-Yachts und hat dann aber auch abgeliefert, glaube ich, mit einem guten Vorsprung, hat die ersten Rennen direkt alle gewonnen. Ich glaube, einmal in Frühstadt mussten sie zurückfahren. Also sprich, Die XR41 hat eben das abgeliefert, was sie sollte. Das ist im Grunde die Nachricht. Ich wollte eigentlich die Ergebnisse auch nochmal vermelden. Das war wohl eigentlich ganz spannend. Naja, und wir sind dann aber auch parallel dann eben an dem einen.
Ganz
Was war
kurz, darf ich
Samstag?
das erzählen zur Major?
Ja,
Die
gerne.
Major hat praktisch, war Beginn und Ende meiner internationalen Regattakarriere.
Ach,
Ja, kein
krass.
Witz, weil
Bist du mitgesegelt?
nach irgendwann, als ich mit meiner Variante noch auf der Messe in Düsseldorf eingeladen war und da ausgestellt habe, kam Kalle Dehler zu mir und meinte: Sag mal, Digga, hast du mal Zeit nachher irgendwie zu mir an den Stand zu kommen? Die hatte ja so ein Büro da richtig am Stand. Sag ich, ja, denke ich, was wird Kalle Dehler denn von mir? Da bin ich hingegangen, sagt er so: Du, ich würde dich mir gerne einladen, der hat ja diese Dehler 38 Sporthotel, dass du mal eine Regatta, da hätte ich mal Bock, dass du eine Regatta mitfährst. Sag ich so: Kalle, du, lieb gemeint, finde ich auch toll, ich mag Kalle eh, also Kalle hört wahrscheinlich auch zu, viele Grüße nach Flensburg. Und dann meinte ich so: Kalle, ich bin so blöd, ich kann nicht mal eine Leine halten. Also ich kann gar nicht mal von A nach B segeln, mehr kann ich nicht. Genau solche Leute suche ich, sagte er. Und dann sagte, du pass auf, ich schick dir, gib mir dann eine E-Mail, ich schick dir mal den Regattakalender. Da waren jetzt zigtausend Regatten drauf und ich habe nur hinten aufs Datum geguckt. Ich kannte die Mayo nicht. Also, wie gesagt, Regatta ist für mich, also bis auf diese, über die wir sprechen, so Vendée und bla bla bla, sowas
Ja,
gucke ich halt gerne, aber diese
folgt man
solche,
ja.
ich interessiere mich dafür nicht. Also es ist einfach nicht
Ja.
mein, ich bin Fahrtensegler und sitze gern an Bord. So. Und dann habe ich, hatte mit diesen Regatta, und dann habe ich dem so geschrieben und gesagt: Guck mal da, das ist in Kiel im Anfang, weil da könnte ich. Da hat er sich aber nicht mehr drauf
Ach
gemeldet.
so,
Ich glaube,
das.
da wollte der mich nicht an Bord haben.
Ah, der wollte Crewbuilding wahrscheinlich über die ganze Saison, entweder ganz oder gar nicht.
Ja,
Der wollte dich
wahrscheinlich
gar nicht
wollte
mehr
er irgendwie,
reinholen.
keine Ahnung, wo du länger unterwegs bist oder irgendwas Unwichtiges, wie das blaue Band der Schlei oder sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich
Nö.
gedacht, habe ich dann hinterher gelesen: Major, was ist denn das? Und ich weiß nicht, denke ich so: Ja, gut, das ist schon relativ bedeutend in der
Ja,
Szene. Also, ich
muss
hätte
man
mich auch nicht
sagen, das.
mitgenommen. Nein, das war, ich fand es so lustig, weil ich habe gestern gelesen, dass die wieder waren, und dann denke ich: Ach, guck mal, meine
Ja,
Endregatta.
genau. Ja, so riesig wichtig ist das Ding jetzt auch nicht. Das ist quasi der Auftakt der Saison. Da
Ja,
kommen
aber
alle
schon
und
wichtig natürlich,
hin.
klar.
Wo sich zumindest so ein Vergleich der Szene untereinander, ne? Und das waren, also ich glaube, wir waren auch in der einen Gruppe, in der kleineren, waren fast 25 Schiffe. Das hat mich schon gewundert. Also eigentlich war das auch alles, diese Szene, so ein bisschen am absteigenden Ast. Aber wenn jetzt so eine Werft, und das ist vielleicht auch das Interessante, wie gesagt, wie X sagt, okay, wir wollen da nochmal wieder rein. Also was du gerade sagtest hier, Kalle ist ja der beste Beispiel dafür, weil die haben mit ihren Dealers,
Ja, auf der
Der
Bahn immer super.
Dealer-Range, genau, das war ja mit auch viel so der USP schon von Dealer, dass es eben schnelle Schiffe sind und dann dazu gehören dann eben auch Regatta-Erfolge. Aber wie gesagt, hier jetzt auch bei der X, natürlich ist das ein schnelles Schiff, aber hilft natürlich auch, wenn so jemand wie Jesper Radig dann dabei ist und die Crew formt, dann muss man schon gut segeln können. Ich fand es jetzt nur. Das Lustige, wir sind dann am einen Tag, Samstag oder Sonntag, wo war plötzlich totale Flaute und ich glaube am Sonntag und dann trieben die da wirklich rum und wir sind mit den Containern nicht mehr reingekommen. Also nachher haben die uns netterweise ein paar abgeschleppt, weil die haben ja dann einen Motor und wir sahen sie noch. Ich habe noch ein Foto gemacht, wo dann, weiß ich, das sieht auch cool aus, wenn quasi jetzt auf dieser XR41, wenn dann das Boot wird so getrimmt, dass im Grunde, ich weiß gar nicht, wie viele da drauf sind, 8, 9 Leute oder so. Und dann gucken die bei leichtestem Wind quasi in Lee unter der Genua durch und hängen da so an der Reling quasi, weißt du, so nach Lee gekippt, damit dieses
Ja.
Schiff überhaupt ein bisschen Krängung hat. Also Totenflaute war im Grunde. Und da haben sie dann aber auch abgebrochen. Dann, das war, ich glaube, am Montag, nee, am Sonntag, wurde dann aber war noch mal ein ganz schöner Tag, wo dann wirklich noch richtig interessante Rennen da auch gesegelt wurden. Naja, und so ein paar,
Du bist
was ich noch.
Containerchen gesegelt.
Genau, ich bin Samstag, Sonntag Contender gesegelt und dann waren die, bin ich aber am Samstag Laser gesegelt. Das war Samstagmorgen, habe ich gedacht, dann bleibe ich noch einen Tag, weil da wurde es aber richtig ungemütlich.
Multi-Serious Sailor.
Stimmt. Und da war aber einer von unseren Jungs hier, der Nils, der aber ganz, ganz gut mit Bully hier befreundet ist und sagte, der ist halt auch, das ist schon noch ein bisschen jünger, aber ist jetzt auch nicht mehr der Jungspund, aber der ist richtig, richtig fit und sagt, okay, lass mal eine Runde nochmal messern. Und dann haben wir es natürlich genau getroffen, quasi im Hagelsturm da, ganz, ganz cool. Also ich weiß jetzt noch, wie das kam, so eine ganze Front rüber aus Nordwest da über Strande und es hat richtig geknallt im Gesicht. Also da hat zwischendurch was echt ungemütlich. Aber mit dem Laser kann man das wirklich gut vertragen. Also ich habe den nur einmal, wenn so eine Bö aus dem Nichts kommt, und wie gesagt, Nils, der kann wirklich gut segeln, das hat ihn einfach nur umgeweht, so nach Lee, also das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, also muss eine Menge Druck in dieser Bö gewesen sein, aber ja, naja, aber danach war dann eigentlich auch vorbei und ja, war ich habe gemerkt, dass mit dem Hängen, das ging noch ganz gut, ich habe ja für Juni wollte ich ja in England Europameisterschaft fahren und das war jetzt einmal der Test, ob das alles, ob die Muskeln, ob das noch funktioniert irgendwie und naja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es, wie gesagt, mit so einer kleinen Jolle dann Vorwind zu segeln, das ist das höchste der Gefühle, wenn man nicht immer noch gegen den Wind wieder zurück müsste, dann das ist dann schon irgendwie harte Arbeit, aber naja, genau, stimmt und was ich da dabei auch noch, weil du gerade sagtest auch, Aktion, Saisoneröffnung, also ich finde schon die Atmosphäre jetzt gerade mit Mayo und Kiel, oder man hat so das Gefühl, es geht jetzt eigentlich wieder los und wer dann auch.
Ja, es ist voll auf der Förde immer.
Eben, ne? Und selbst die Kleinsten der Kleinen, also siehst du dann, ob die Gruppen für 70er Kader oder ob das der Juniorenkader war, hatte trainieren, ein paar 49er habe ich gesehen. Und
ja, das Segelcamp an der Kiellinie unten Reventlowbrück hat auch ja. Schon wieder fast, die schlagen ihre Zelte auf. Mein Sohn ist ja nächstes Jahr dabei, der will dann ja endlich mal Opti lernen. Ja, ja.
Ja.
Ich habe gesagt, wenn du schwimmen kannst, wie gesagt, ein Schwimmkurs jetzt, fängt er jetzt an, dann darfst du auch segeln. Und die segeln da immer mit den Optis und so größere, ich weiß gar nicht, was das ist, und
ja.
Wie so größere
mehr Autos. Rein können dann, ne?
Genau, und dann habe ich schon mal erzählt, ist mal lustig, wenn dann auf einmal der Trainer irgendwie sagt, hey, komm mal hier an die Seite, weil dann kommt dann hinter die große Kalanan-Fähre durch, wo diese kleinen Optis immer total klein ist.
Ja, ja. Ja, wir sind ja immer genau am Camp 24. Die machen einen guten Job da auch. Ich glaube,
genau.
Das passt schon ganz gut. Da sind wir ja immer, genau, Bundesliga gesegelt. Dann wurde ja immer so für die, wenn die Fähren rausfallen, wurde das ja erstmal gesperrt da, der ganze Bereich. Und danach durfte man wieder raus und dann zwischendurch die ganzen Opti-Kids irgendwie. Ja. Aber das ist genau, das ist ja weiter drin in der Förde. Und das ist, glaube ich, auch ein tolles, schönes, geschütztes Revier, glaube ich, zum Anfang. Also,
super, ja, es ist eh. Also, ist schon groß. Meine Frau arbeitet da direkt an der Revue-Brücke da gegenüber in so einem Gebäude.
Ja.
Und deshalb sind wir da öfter, wenn wir die abholen. Mhm. Und mein Sohn liebt auch diesen kleinen Spielplatz. Das ist gar kein Spielplatz, das ist ein Boot und ein Surfbrett. So auf Sand, wo man, dass sich auch dreht und Wind dreht und was wackelt und so, das findet er super. Aber da ist eh, die Ecke ist eh total cool. Also da ist ja, da ist immer Aktion, da sind immer Segler, da schwimmen sie auch im Winter und so. Das ist schon toll. Und wenn du dann ein bisschen weiterfährst, da zum Kieler Yachtclub hoch und dann da bei der Bellevue über die ganze Förde guckst, da geht's jetzt wieder los, dass da immer alles voller Segel ist. Das ist echt immer, ist echt immer ein krasses nicht Bild. Also, das ist schon, also Sailing City passt schon hier gut.
Ganz viel, genau, Segel, aber ist tatsächlich, man sieht da auch immer mehr so schwarze Segel durch
die. Ja, die viel die schneller sind als die anderen.
Ja, genau. Ich habe jetzt tatsächlich auch welche mal aus der Nähe gesehen und die auch in Schilksee tatsächlich. Okay, da liegt inzwischen schon eine ganze Flotte Wasp inzwischen, finde ich ja auch total interessant, weil da letztens haben wir da mit so einer 420er Seglerin irgendwie gesprochen, die ganz begeistert war. Das sind ja dann quasi Foiler, Motten, einfach ein bisschen downgegradet nach Laserprinzip, alles irgendwie gleich. Motten selber sieht man gar nicht mehr so viele, sind auch vereinzelte, also wie gesagt, von den Wasp liegen da fast 10, 11, 12, 13 habe ich gesehen, die da auch regelmäßig.
Ja, du siehst sie manchmal echt im Pulk. Also ich wusste nicht, was das war. Jetzt weiß ich es, aber denkst immer so, Alter, ballern die da lang. Also, weißt du, wenn du in Strand am Strand stehst und da aufs Wasser guckst, dann siehst du halt nur die Segel. Du kannst halt nichts erkennen, aber du siehst halt diesen wahnsinnig schnell. Das ist
faszinierend, ne? Ja, aber die meisten, die du wahrscheinlich da im Grunde siehst oder die besonders schnellen, das sind tatsächlich die sogenannten Switch, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und die habe ich jetzt, die Truppe, ich habe auch immer die Segel gesehen, das ist quasi eine One Design Motte, also ein bisschen größer als eine Motte, auch größer als eine Wasp, aber eben auch alles gleich, nicht so teuer wie die Konstruktionsklasse. Und die wird da von den vom deutschen SailGP Team betrieben, also überwiegend. Also ja, aber ich
Ach,
weiß
echt?
Auch
zum Trainieren oder was?
Genau. Ich weiß allerdings auch, Philipp Buhl hat sich so ein Ding bestellt. Ich glaube, das kriegt er irgendwie nächste Woche, habe ich irgendwie gehört. Also der macht auch so zwischendurch. Und da haben die tatsächlich, als wir jetzt da waren, hat tatsächlich Erik Heil, habe ich getroffen, und Lennart Briesnick, den Coach. Und die bereiteten gerade, die sind die paar Tage da mit diesen Switch-Dingern durch die Gegend geballert. Und was ganz interessant war, er hat mir das ein bisschen gezeigt, also so, wir haben ja öfter hier schon über SailGP gesprochen und die Schwierigkeiten, da überhaupt besser zu werden, ne? Und alles, was Erik sagte ja dann auch, und es ist eben nicht wie in der olympischen Klasse oder jeder anderen Klasse, wo du jetzt nimmst dir ein Boot, nimmst dir so einen Katamaran und gehst dann damit trainieren und trainierst, bis du besser wirst. Die dürfen ja nicht. Die haben ja nur immer pro Event einen Trainingstag vorher, und die neu dazugekommenen Teams, die dürfen vielleicht zweimal, dreimal, dürfen ein bisschen mehr trainieren, um diesen Rückstand aufzuholen, aber es klappt nicht so richtig. Was machst du denn dagegen? Und ich habe gesehen, deutsche Team hat tatsächlich bei dem USA-Event mit so M32 Katamaran trainiert bei so einer, oder regattiert. Die haben allerdings nicht mal Foils. Das fand ich, sehr interessant. Das waren so Katamarane, wie gesagt, 32 Fuß, wo dann vier Leute drauf sitzen, die aber, da wurde früher mal Matchrace mit gesegelt, eine Zeit lang. Dachte, das ist jetzt das Große drin. Die sind Ding. Die sind aber eigentlich noch gar nicht so alt, aber komplett überholt, weil da gar keine Foils mehr drunter sind. Das heißt, die haben sich jetzt, nächster Move ist jetzt eigentlich diese Switch-Dinger. Und Lennart erzählte im Grunde nur, die bauen sich da genau die Software drauf. Also die haben ja auch auf ihren F50 Katamaran quasi ja so Bildschirme drauf, wo dann auch der Kurs erscheint und wo sie quasi einprogrammieren können, sag ich mal, die Windrichtung, aber auch den Kurs, den sie absegeln wollen. Und er sagte eben, das große Problem wäre eigentlich im Vergleich auch zu einem Tom Slingsby oder zu den führenden Skippern, da die sind viel mehr gewohnt noch eben diese komischen Raumschutzstarts. Das macht ja sonst keiner außer so ein paar Foiling-Klassen eigentlich. Also, dass du wirklich nicht gegen den Wind hochstartest, wie üblich, sondern mit Vollgas, Raumschutz und dir dann eine Lücke suchst. Und das versuchen sie jetzt einfach zu simulieren, indem sie diesen Kurs virtuell aufzeichnen. Jeder auf dieser Switch-Motte hat er dann so ein Bildschirm drauf. Und dann legen sie Tonnen entsprechend auf, die sie vorher quasi virtuell markiert haben. Und dann versuchen sie damit rumzuballern.
Aber so eine Motte ist doch tierisch klein.
Ja, aber das
kriegen
ist...
Kriegen die sowas unter?
Ja, ich weiß gar nicht, wo sie... Das machen sie dann irgendwie, wie sie es dann montiert haben. Er hat es nur in der Hand gehabt, das ist gerade fertig gemacht. Das muss wohl im Bereich, so im Mast dann, im Mastbereich zu sein. Ich meine, da hast du
also
ja
auf normalerweise einen Kompass. Oder so.
Ja, genau. So
also
auch
nicht,
so, das ist so ein kleiner Tablet-Screen.
Und eine Rechenanheit und ein...
Nee,
und
das
eine ist AGM-Batterie.
Nee, das hast ja viele, es gibt ja auch Navigationssoftware, auch bei den Regatta-Seglern oder so, die dir quasi der Navigator dann
ja, okay, weil du meinst Bildschirm, ich dachte, die hätten so einen festen Bildschirm.
Ach so.
Aber dann haben die
ja,
so,
nee, das ist tatsächlich bei den F50 ist es sogar so, dass das irgendwie unten im Segel wirklich so ein Screen da montiert ist. Das sieht nochmal anders aus.
Und wäre ich auch Platz.
Bitte?
Da ist ja auch ein bisschen Platz.
Ja, da ist natürlich mehr drauf, genau. Und das ist jetzt ein kleineres. Ja, wie auch immer. Ich fand es ganz interessant, getroffen hatte ich ja Paul Kohlhoff, der sitzt auch auf so einer Switch, ist ja nur, hat mir jetzt nochmal bestätigt, dass er wirklich nicht nicht mehr. Nacra segelt unser Bronzemedaillengewinner von vor 4 Jahren. Also die haben schon ihre Kampagne jetzt beendet und er versucht jetzt auch da so ein bisschen sich an das CellGP-Team da offenbar anzunähern. Und man ist ja auch bei den Profi-Steuerleuten im CellGP sind durchaus Nacra-Steuerleute. Also viele seiner Kollegen, die auch das Steuer in der Hand nehmen. Also wer ist dafür prädestiniert, so ein Boot zu steuern? Das sind im Grunde 49er-Segler und Nacra-Steuerleute. Also der Olympiasieger zum Beispiel, der italienische, der steuert auch das italienische Boot aktuell. Es hat schon ein paar Erfolge. Also insofern ist das nicht so weit entfernt. Und ich glaube, er versucht sich das schon so ein bisschen da auch fit zu machen. Und ja, vielleicht sehen wir ihn irgendwann mal auch mal im deutschen Team. Da sind ja aktuell gar nicht so viele Deutsche dabei. Aber ja, das war nicht uninteressant. Wir wünschen viel Glück, weil es langsam nähert sich ja auch das deutsche Event da in Sassnitz. Ne? Ich glaube, also vorher werden sie ja noch in New York segeln. Und ich glaube, England ist auch noch. Und dann kommen sie nach Sassnitz im August. Ich glaube, 2.
Stimmt,
August.
Stimmt, ja, alles im August, ne? Tore.
Genau. Genau, direkt ein Wochenende vor dem Tore, glaube ich, oder danach?
Ja, irgendwie so, also das ist jedenfalls beides.
Danach, jetzt gucke ich gerade, genau, 9.10. ist Ocean Race, da genau vor deinem Camp 24 ist er dann der Start und CLGP in Sassnitz, Rügen ist dann 16., 17. August. Spannend, ja.
Ja, bevor wir da mal drauf kommen, aufs Tore, da gibt es ja auch was zu erzählen. Noch kurz, ich war heute Morgen da, weißt du, wenn du so lackierst, lackierst du eigentlich oder lässt du lackieren?
Habe ich überlegt, habe ich schon mal lackiert? Ich habe mal also früher meine Modellboote habe ich mal lackiert. Also,
weißt du, was
so,
eine Nase ist?
Bismarck habe ich mal gebaut.
Ein was? Eine Nase?
Ja, eine Nase weiß ich.
Ja, und wenn kannst du dir vorstellen, wenn so ein Mast, ne, der aus 4 Seiten besteht, dann machst du die erste Seite, lackierst du, dann machst du die zweite Seite, musst du immer drehen und dann gehst du einmal immer rum, schlichtest und dann kommst du beim nächsten Mal wieder und denkst so, wo kommt denn jetzt diese scheiß Nase her?
So, und was schlichtest du denn? Schlichtest du einen Streit oder?
Nein, du machst ja einen Schlicht,
was ist denn schlicht?
Im besten Fall hast du einen Schaumpinsel, mit dem du den Lack nochmal schlichtest, also glatt ziehst.
Schlichten, bist du sicher, dass es das richtige Wort
ist? Ja, das nennt man auch Schlichtpinsel übrigens.
Ach krass.
Ja, das nennt man Schlichten.
Ja, das ist so wieder was.
Die Wogen glätten wahrscheinlich, daher kommt es wahrscheinlich.
Die Wogen glätten,
aber oder auch so Läufer und Nasen wegziehen. Aber es ist, jedes Mal habe ich eine Nase. Ja, ich habe heute, Achtung, Werbung, nämlich Helge mal gefragt, was mache ich eigentlich mit so einer Nase? Weil ganz wegschleifen ins Holz geht ja auch nicht. Und Helge fand, werdet ihr gleich hören, die Frage ganz lustig.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Stefan, du hast ja lustige Fragen. Nasen sollte man vorher vermeiden. Aber gut, das sagt sich so einfach. Meistens hat man irgendwo eine Nase. Und wenn man nicht damit leben kann, dass die Nase da bleiben soll, dann muss man vorsichtig vorgehen. Vorsichtig heißt, das Problem ist ja, diese Nase ist ja eine sehr dicke Menge an Material. Wenn diese dicke Menge genauso schnell durchhärten würde wie alles andere, wäre es ja kein Problem. Bei Epoxy zum Beispiel, das härtet genauso durch wie der Rest. Aber bei einer Lackschicht ist in dieser Nase ja immer so viel Material, dass da auch die Trocknung langsamer vor sich geht. Also wenn man zu früh dran geht, dann rubbelt man die Nase auf und dann gibt's Risse und man reißt vielleicht sogar das, die ganze Schicht da an der Stelle weg. Das ist dann nicht schön. Also ein bisschen Geduld haben, vielleicht ganz vorsichtig anschleifen an der Oberfläche, damit die Oberfläche auf ist und Lösungsmittel rauslässt. Und wenn es dann endlich mal richtig trocken ist, dann kann man vorsichtig mit einer Ziehklinge arbeiten. Sehr feine, scharfe Ziehklinge. Nur die Nase bearbeiten oder man hat ein sehr scharfes Schleifpapier auf einem harten Klotz. Das geht auch. So, und was macht man denn eigentlich, wenn man bleift und hat zu viel drumherum weggeschliffen? Gut, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als den ganzen Kram wegzuschleifen und neu aufzubauen. Das ist natürlich auch immer eine echte Arbeit. Es gibt noch eine Variante, halt vorher wegmachen. Das ist dann so, wenn ich merke, ich habe zu viel Farbe an einer Stelle, dann kann ich mit der Rolle, wenn ich mit der Rolle arbeite, die Rolle trocken machen, nochmal drüber rollen, so dass ich das überschüssige Material dort wegnehmen kann. Oder ich nehme mir einen Papierstreifen, also ein saugfähiges Papier, saug das auf und rolle nochmal den Bereich einfach weiter. Das ist natürlich nicht so, dass man das die ganze Zeit machen kann. Irgendwann ist Schluss, dann verläuft es halt nicht mehr schön. Aber manchmal ist es besser, man hat die grobe Nase weg und kann dann mit feinen Unebenheiten arbeiten. Das lässt sich besser wegbekommen als ja, eine dicke Nase. Okay, ja, viel Spaß dabei. Tschüss.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbau-Themen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist zu Ende.
Das war Helge. Wollen wir erst über Tore sprechen oder erst über mein Thema, was mich am meisten bewegt hat? Ach, wir waren in Kiel, ne? Sag mal, Tore.
Ja, stimmt. Wir können ja, mir fiel mir gerade im Grunde auch ein, was du sagst. Genau, Tore. Bei mir ist es so, als Wort hast du das schon abgespeichert, ne? Dass das The Ocean Race Europe heißt.
Ja,
ne?
Das wird so abgekürzt.
So.
Wie,
ja,
wie früher VOR, Volvo Ocean Race.
Ja, stimmt.
Sagt oder man VG
noch
Volvo
gar nicht
Globe.
So richtig. Aber hast du definitiv
Ja, bei
recht.
Tore
Ja,
denkt
das
man
stimmt.
immer an Vornamen. Einer in
Ja,
Kiel,
ich
ne?
denke dann auch so
Tore,
an St. Pauli und HSV oder so, denke ich.
ich denke immer so, jo, kennst du mal hier der Hafenmeister Tore Pedersen?
Ja,
Die heißen doch immer so.
genau. Ja, Tore schießen. Ja, okay. Nee, genau, weil ich bin da tatsächlich jetzt ganz angefixt, weil letzte Woche war beim NRV tatsächlich ganz nett hier um die Ecke an der Alster, das Kick-off des Ocean Race Europe und, ja, da hat Boris tatsächlich virtuell allerdings nur war er zugeschaltet, aber seine Frau hatte einen schönen Auftritt, die hat erzählt, was sie da in dem ganzen Education-Bereich im Rahmen des Molizia-Projektes auch alles so macht und verbunden mit dem Ocean Race Europe. Und es hat ja auch ganz eng was mit zu tun mit dem ganzen wissenschaftlichen Thema, was ja auch in Kiel angesiedelt ist, mit den ganzen
Dem
Ozeanschutz
Geomar.
und Geomar, genau. Und was sagt mir, das Heimholz gibt's noch, ne? Heimholz-Institut, oder heißt das so?
Gibt's auch, ja. Ich kenne nur immer da, das
Ja, das
Geomar
ist
ist ja ganz groß zu so einer Kiellinie da.
ja genau, und das hängt da irgendwie alles mit zusammen und und deshalb nutzen die das auch als Plattform, deshalb auch Kiel, das war immer ein so ein Argument, wieso Kiel auch überhaupt Startpunkt ist und naja, also das hat sich ja inzwischen ganz gut verfestigt, das Ocean Race eng mit dem Meeresschutz zusammen genannt wird und auch damit agiert und das haben sie da ganz, ganz interessant vorgestellt, aber fand ich jetzt auch also ganz, ganz lustig. Okay, Boris sagte nur, ja, er hätte jetzt Urlaub, und dann schiebt man so auf seine Frau rüber, aber
Er ist allein im Urlaub, oder was?
genau, er verbringt den Urlaub quasi auf seiner Werft in Lorient, wo er mal ganz in Ruhe mit seinem Team sein konnte. Aber sie, ja, sie war jetzt auch nicht war lustig und ich glaube, sie kennt da auch ihren Pappenheimer und weiß ja nun auch, naja, dass man das alles irgendwie miteinander verbinden muss und quasi berufliche und sportliche Aktivitäten und ja, also das heißt, er lief dann so mit dem Kamera, mit seinem Handy lief er dann irgendwie rum über seine Werft und während wir da quasi Journalisten Fragen stellten und das war, aber war ganz ganz locker drauf und dann ja erzählte, also das die eigentlich Spannende ist ja tatsächlich wie sich das Feld jetzt wirklich formiert und mir war auch nicht so klar oder es war nicht sicher, ob das eben ernstzunehmendes Feld überhaupt gibt, ob dieses Crew-Rennen überhaupt in dieser Imoca-Klasse sich jetzt etabliert. Ocean Race war ja auch so mit heißer Nadel gestrickt, waren ja glaube ich 5 Teams dabei.
Aber cooles Event trotzdem.
Eben, das war dann gut, aber stell dir vor, es wäre nicht, da sind ja nur Masten gebrochen, aber wenn das direkt am Anfall passiert und das wäre, dann hast du ganz schnell nur noch 3 Boote und so. Also es hat alles, alle haben, glaube ich, den Atem angehalten, dass das überhaupt, auch spannend wird oder ist oder bleibt. Und das war definitiv so. Also ich habe es vorher, hatte ich es angezweifelt, also ob das was werden könnte, aber ja, das ist, glaube ich, ein bisschen falsch gelegen. Also es war im Endeffekt wirklich spannend. Und naja, und jetzt muss man sagen, wir haben noch ein paar Teams da, haben sich ja inzwischen geoutet, die auch mitmachen. Das ist wirklich ja, höchstes Niveau. Also Johann Richom, der Vendée Globe Zweite, ist da jetzt mit dabei. Und klar, Holcim PMB, inzwischen mit Rosalind Kuiper noch. Und dann fand ich ganz spannend, das hat er letzte Woche nicht gemeldet, also der Kanadier hat ja schon gemeldet, oh Gott, das ist vielleicht derjenige, der wahrscheinlich da gar nicht so richtig hinterherkommt, weil der einzige Nicht-Foiler ist. Und andererseits hat er das Boot gekauft, ja, was beim letzten Ocean Race Europe Robert Stanek und sein Team Germany bewegt hat. Und die haben ja, wenn ich mich erinnere, da ganz knapp sogar um Haaresbreite gewonnen sogar. Also mit einem Nicht-Foiler gegen die Foiler, weil eben auch dieser Mittelmeerkurs naja, sehr leichtwindig ist und da kannst du mit einem nicht voller Tause eben auch, bist du sogar besser dabei, als wenn du eben ja, nicht vollst und auch nicht diese Tragflächen durchs Wasser ziehst. Aber ist gar nicht so, haben wir jetzt gelernt. Also der Kanadier baut auch ein neues Schiff, das ist schon fast fertig und er hat hier unsere Freundin Pip Herr mit an Bord genommen, das fand ich ganz interessant.
Ja, cool, dass die dabei ist, finde ich super. Sag mal, Conrad, der hatte das ja irgendwie mal vor, aber wird nichts.
Ja.
Der baut ja sein neues Team irgendwie auf, ne?
Richtig, steht jetzt nicht auf der Liste. Ich glaube, wenn, dann wäre er so Ocean Race Europe, also ob da noch jemand reinrutscht, wäre die Frage. Also heute habe ich noch mal online gesetzt, hat tatsächlich Paul, jetzt kommen wir wieder mit den Französischen. Wir haben uns gesagt, haben wir Mailhat, was, wie sagen wir zu unserem Bioterm Skipper? Ja. Auf Französisch.
Mea, ne? Glaube ich.
Mea, wahrscheinlich, Mea. Wahrscheinlich.
So sag nicht Mailhat.
Wir haben jetzt Michael gar nicht dabei. Der wird uns das
bald wieder. Aber Mailhat hört sich an wie so der Paul Mailhat aus der Jutenbergstraße.
Also es waren 2 Teams da, die sich nicht geoutet hat, die zwar bemeldet. Und er hat jetzt wohl offenbar die Kohle zusammen von L'Oreal, von der Gruppe, wo Biotherm ihm zugehört. Die bezahlen ihm auch noch die Teilnahme am Ocean Race Europe. Das heißt, er wäre das 6. Boot und das ist auch ein, also sportlich ganz spannendes Boot, weil wir erinnern uns, gerade bei leichtem Wind ist er, gerade auch beim Ocean Race hat er sehr gut performt und ist immerhin bei der Vendée Globe nachher, also hat auch die Schwächen bei Starkwind ausgeglichen und ist 5. geworden, also ist sehr, sehr auf sehr hohem Niveau gesegelt. Ja, was jetzt noch ein bisschen komisch ist, da wird ja auch immer, steht tatsächlich unter den möglicherweise gemeldeten Teams steht auch immer eine deutsche Flagge noch, also eine zweite deutsche Flagge. Ja, das hört sich, aber ich habe so ein bisschen nachgehorcht. Das hörte sich jetzt noch nicht so an, als ob sich das Team realisieren würde. Wurde auch nicht gesagt, wer es jetzt noch genau ist, ob das, ja, hier unser Kollege ist, den wir schon im Podcast hatten. Könnte
Robert
hier
statt
sein.
nee, hier Andreas Baden.
Andreas, ja, ob der
Ja.
schon wollte. Keine Ahnung, aber so aus dem Hut lässt sich das auch mal nicht mehr zaubern. Ich habe so zwischen den Zeilen rausgehört, dass wohl, die haben zwar offenbar Startgeld oder Meldegebühr bezahlt, die jetzt auch die Hürde nicht so groß war, um quasi auch andere mehr noch anzulocken. Naja, wie auch immer, wenn es 6 Boote werden, also das finde ich schon cool und offenbar wirklich alle. Und eben auch im PPR mit dem Kanadier, der tatsächlich dann ein neues Boot zur Verfügung haben soll, was natürlich dann noch nicht ausgetestet ist, aber spannend. Also ich freue mich immer mehr drauf. Und das hat so ein bisschen, wir haben natürlich dann da Filme gezeigt, also haben da im NRV das, wo das man so ein bisschen Kribbelgefühl hat, dass da durchaus was Spannendes passiert irgendwie.
Ja, ich bin ein bisschen, also ich freue mich eigentlich auch drauf, würde ich mich sehr freuen, auch hinzufahren. Ich bin halt wahnsinnig genervt über den Termin. Also gut, da können die jetzt nichts
Ja,
für. Aber
ja,
es fällt halt voll in die Sommerferien.
ja. Bei
Und
mir hier auch.
in dieser Zeit haben wir Urlaub. Und wir wollen mit dem Boot los eigentlich. Wir haben jetzt gesagt, 2 Wochen mit dem Boot und dann werden wir uns eine Woche noch irgendwie was anderes überlegen, weil unser Sohn will sogar nach Dänemark und dann werden wir uns so einen Campingbus oder Wohnmobil mieten, eine Woche durch Dänemark touren, was ich auch total cool finde. So, jetzt mit dem Boot nach Kiel macht überhaupt keinen Sinn zu der Zeit. Also abgesehen davon brauche ich auch mit Gisela dafür echt ruhiges Wetter, um von der Schlei nach Kiel zu fahren mit dem alten Schiffchen. Das heißt, vermutlich werde ich nicht vor Ort sein, was natürlich schade ist, aber ich werde jetzt nicht irgendwie meiner Familie in Urlaub knicken oder sagen, nee, wir können nicht los, weil ich mir da Boote angucke. Das ist ein bisschen schade, finde ich, dass das voll in die Ferien fällt. So
Stimmt.
ist natürlich, gut, kann niemand was für und ich erwarte jetzt auch nicht, dass der Race-Direktor mich vorher anruft, ob ich denn Zeit hätte. Wo ich finde,
Ja, das ist ja total eng gestrickt, wenn ich das überhaupt da irgendwo reinquetschen, weil wir erinnern uns ja, das eigentliche Höhepunkt dieses Jahr ist ja glaube ich, Oktober, nee, oder im November geht dann was früher Transat Jacques Vabre war, über den Atlantik. Das ist immer so der klassische Höhepunkt irgendwie der Saison für die Imokas. Und jetzt quetschen sie da diese Crewrennen natürlich irgendwie mit rein, ne? Die brauchen auch irgendwie einen Platz. Ne?
auf jeden Fall, wo ich
Aber.
mich drauf freue, ist, ich habe schon wieder Ideen. Wir starten ja jetzt sehr, sehr soon,
Ja.
um es international zu sagen. Very
Stimmt.
soon. Mit dem Imoca-Spezialpodcast. Und ich hätte schon Ideen für Gäste. Aber das verrate ich dann.
Mal
Auf
gucken.
jeden Fall, wenn wir Interviewpartner kriegen aus dem Feld, werden es tolle sein. Ich werde Boris auch nochmal anfragen. Mal gucken. Vielleicht hat er jetzt Zeit, wenn er Urlaub macht. Ist ja gut zu wissen.
Oh, vielleicht könntest du, wir können auch nochmal einen Orca-Forscher einladen, irgendwie, weil das war irgendwie ganz, ganz witzig. Ich habe dann
Ah, nein, nein,
kurz.
Moment, 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 pass auf. Halt, du machst mir gerade mal die Überleitung kaputt.
Scheiße,
Weil
okay.
die fahren ja ins Mittelmeer, ne?
Ja.
Da wollte ich jetzt, bevor wir die nächsten Themen angehen und du kurz über dieses Orca-Thema sprichst, oder wir legen es zusammen, wollte ich kurz sagen, auch im Mittelmeer Rettungsweste tragen. Deshalb machen wir kurz Werbung.
Okay.
So kriege ich das jetzt nochmal hin. Die fahren ja auch da Gibraltar durch, ne? Von The Ocean
Ja.
Race, ne? Europe. Da sind ja diese Meeressäuger unterwegs, ne? Da haben wir jetzt einen ganzen Block, weil bevor ich loslege,
Ja.
du hast Boris gefragt, wie er denn damit umgeht, richtig?
Ja, stimmt. Ja, ob sie das den Boris und hier und den Veranstalter da, Mirko Gröschner, der das ja im Grunde, ob sie sich da mal drüber Gedanken machen. Ich meine, es war ja relativ frisch, dass wir gerade die große Diskussion hatten, da auch zu deinem Artikel
Da
und
komme ich dann noch zu.
genau. Naja, und das war mir schon noch irgendwie präsent. Und dann haben sie stolz da die Route, die ich übrigens sehr spannend finde. Das ist ja nun, die fahren ja nach England irgendwie rüber und dann nach, ich glaube, glaube Portugal und dann so ein Pitstop und dann natürlich Gibraltar und dann durchs Mittelmeer. Und am Ende sind sie in Montenegro, ist der Zielhafen. Haben wir auch noch nicht gesehen. Aber genau wie du sagst, genau durch diesen Flaschenhals dazu, wo eben da diese bösen, bösen Tiere Ruder
Die sitzen
anknabbern.
jetzt schon und sagen, lecker, lecker
Genau.
Carbon, frischer Carbon aus der Bretagne.
Stimmt. Und das ist ja nicht so weit hergeholt gewesen, weil ich meine, das ist ja nun gerade passiert, dem Italiener, der gerade von der Weltumsegelung auch zurückkam. Und naja, und auch Boris, ich meine, Malizia beim letzten Ocean Race Europe, wie war denn das, als sie ich glaube, das Schiff überführt wurde zurück nach Lorient. Das war nicht im Rennen, da haben die Orca Besuch gehabt. Und die Volvo 65er, die ja parallel damals noch die Einheitsklasse irgendwie auch das Ocean Race Europe segelte, da ist ja einer, die haben ja sensationelle, sagt man jetzt in Anführungsstriche, Videos ja auch geschossen, wie die Orcas tatsächlich an den Rudern dran waren. Also ist jetzt nicht von der Hand zu weisen um die Zeit. Naja, das fand ich jetzt, weil das auch gar nicht so thematisiert wurde. Also Sache ist an, Boris Antwort war,
Der
ja,
schießt
nee, schießen wird er nicht, aber
nicht.
er
Nee,
wird
Boris auf gar
Sand
keinen Fall.
mitnehmen. Er wird Sand mitnehmen. Ich meine,
Ja,
das hat mich.
es gibt diese, also es gibt ja viel Wirksames, was
Ja.
dann nicht immer wirkt, aber es gibt, ja, gab schon, dass du
Ja, weiß
Sand ins
ich,
Wasser
aber das ist ja.
streust, weil das dann.
Ist ja uralt. Das ist ja schon längst überholt. Also das meine ich, also dass sie das
Nee, ist gar
gemacht
nicht
haben am
überholt. Das
Anfang.
Problem ist, dass du
Willst
halt
du nehmen?
Unmengen, das reicht halt nicht so ein Eimerchen, ne? Also wie mein
Ja,
Sohn hat.
ja,
Du
ja,
brauchst halt Unmengen von Sand, um dieses ganze Wasser einzutrüben. Dann lassen die
ja.
wohl davon ab.
Und dann, jetzt kommt mal, was kommt,
Ja.
dann stell dir mal vor, den Grinder, da kommt nämlich richtig Sand ins Getriebe, ne? Boah, war der gut?
Boah, jetzt haben wir den letzten Hörer verloren.
Also ich,
Ich
sagen
kann
wir
mir
mal
nur nicht
so.
vorstellen, wo man so viel Gewicht spart bei so einer Karre,
Ja.
dass du jetzt irgendwie 400 Kilo Sand mitnimmst.
Das war, glaube ich, auch nicht, ja, das war, glaube ich, schon ernst gemeint. Es hat aber eher nur gezeigt, dass er sich da wirklich eigentlich überhaupt nicht mit beschäftigt hat, mit dem Thema. Und die Veranstalter haben auch gesagt, ja, ja, mal gucken. Also so richtig ist das Thema nicht präsent. Mal gespannt, wie sich das tut. Wir wollen ja jetzt ja auch keine Panik machen und vielleicht sind die ja auch, naja, die Boote sehen jetzt auch anders aus. Okay, die Ruder kannst du auch hochklappen, sieht jetzt nicht so exponiert, weil bei einer normalen Fahrtenjacht vielleicht
Erzähl du
ist
mal
das
weiter, ich
umso.
mach mal Musik im Hintergrund. Für
Ja.
Boris. Nee, erzähl ruhig weiter. Kennst du
Was?
das Lied? Das spiele ich immer, wenn ich Boris sehe.
Ja. Ja, wieso hast du das denn gerade parapirat jetzt?
Das habe ich mir
Spielst du das
gerade.
deinem Sohn immer vor? Oder?
Nein, aber
Ja, geil.
ich kam
Nicht
gerade
schlecht.
auf. Das wäre doch Boris' neue Hymne, Sandmann, lieber
Ja.
Sandmann.
Ja, stimmt.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
Ja, ich denke auch, dass jetzt gerade sein Team da auch nicht erfreut wäre mit Sand. Ich habe auch das Gefühl, dass es eben, das war sicherlich eine der Maßnahmen, die ausprobiert wurde, vielleicht wo einige meinten auch Erfolg mit zu haben, aber das ist, glaube ich,
Na gut, ich denke,
verdachte.
wenn sie guten Wind haben, werden die zu schnell sein für die.
Ja,
So.
das glaube ich auch. Oder eine schöne Herausforderung, weiß man ja auch
Ja.
nicht bisher.
Ja, ich glaube nicht, dass die bei, weiß nicht, 28 Knoten Fahrt an den Rudern rumknabbern. Das wird nicht
Nö.
passieren.
Ja.
Ansonsten, so die gängigen Tipps, also schnell das Gebiet verlassen.
Ja.
Ja, das kriegst du noch hin, wie?
20 Meilen,
es gibt ja so wieder
Tiefe, ne? 20 Meter Tiefe?
Oder? Ja, dicht unter Land bei innerhalb der 20 Meter Tiefenlinie wird schwierig, glaube ich.
Ja, auch weil das oder ist ja
die
das.
Die ganzen Reusen da stehen, das ja, ist
der
schon
größte
langsame Boot.
Feind, genau, der größte Feind von den Racern ist ja wirklich diese Fischernetze. Da willst du nicht irgendwo reinhämmern, das kriegst du gar nicht mehr richtig los. Ja.
Also, ich gehe mal davon aus, dass nichts passiert. Hm. Aber ich finde Sand immer noch okay. Wenn das funktioniert, ist ja okay. Hm. Aber also das ist das Thema, das wirklich letzte Zeit, um mal das Thema zu wechseln, um tolle weiche Überleitung zu haben. Was mich in den letzten Tagen, Wochen, wie lange ist das her, hat mich wirklich, wirklich massiv beschäftigt, weil ich mich auch teilweise wirklich echt sehr geärgert habe. Nicht geärgert, sondern ich meine, du sagst ja immer, und das diese Hoffnung hat man auch immer, ja, auf dem Wasser sind bessere Menschen unterwegs.
Ja.
Da muss man sagen, da muss man dann erhebliche Abstriche in der Orca-Diskussion machen. Ich hatte darüber geschrieben, und es ist einfach so, dass die Stimmung, und davon hängen halt immer viele Entscheidungen ab, die öffentliche Stimmung kippt gerade ein wenig. Und ich habe es auch so beschrieben, weil halt viele Segler auf einmal sich da bewaffnen, militant vorgehen und dann die Menschen an Land, die damit nichts zu tun haben, sagen so, Moment mal, das kann jetzt auch nicht der richtige Weg sein, diese Tiere irgendwie abzustechen oder sowas. Und darüber schreibe ich und dann hast du Kommentare gelesen, da habe ich gedacht so, das kann doch nicht wahr sein, dass solche Leute wirklich mit einem Boot unterwegs sind. Also ich zitiere mal, also jetzt wortgemäß, also nicht, ich lese es jetzt nicht ab, sondern sinngemäß oder nicht im originalen Wortlaut, dass diese Orcas nur die Sprache einer 357er Magnum, ich kenne mich damit nicht auskennen, wenn erstmal 4-5 Tote auf dem Wasser treiben, lassen die anderen von Booten ab, wo ich denke so, sag mal, gehst du mal ganz kurz an den Tisch, setz dich in die Ecke, trinkst ein Glas Wasser und denkst darüber nochmal nach, was du da schreibst. Ich meine, es ist genau das, genau das, und ich bin oft darauf angesprochen worden, auf diesen Kommentar, lass Leute da nicht kommentieren, sondern sagen sie, sag mal, was sind das denn für Leute? Haben diese noch alle? Und genau das führt dazu, dass irgendwann, das habe ich auch geschrieben, Maßnahmen ergriffen werden, und zwar nicht gegen Orcas, nämlich gegen Segler. Wenn du so vorgehst, das kannst du nicht machen, das geht, also ich verstehe ja jeden, der sagt, scheiße, das ist total doof und wir müssen ja etwas machen, ich verstehe das, das ist eine Kacksituation, aber ich habe es schon mal gesagt, genauso kacke ist es, wenn du kannst auch nicht zu jeder Jahreszeit über den Atlantik, weil es gibt halt diese Hurricane Season, es gibt halt die Natur, gibt halt manchmal vor, wann du kannst, wann nicht. Es gibt Zeitfenster, wo die Orcas da nicht sind. So. Niemand, würde ich mal sagen, der jetzt so ein Segel hat und es ist Freizeit. Also auch wenn Leute sagen, ja, ich habe eine Überführung. Ja, du überführst aber auch nicht, du bist zwar gewerblich unterwegs, ist trotzdem ein Freizeitboot, was du überführst. Weil wahrscheinlich der Eigner, der gerade ins Mittelmeer will oder der will es woanders stehen haben oder das Boot verkauft wurde oder so. Aber es ist halt jetzt nicht lebensnotwendig da mit einem Segelboot zu der Zeit, wenn alle Ampeln auf Rot sind und du weißt, dass wenn du an Barbate vorbeifährst, die Chance relativ hoch ist, dass die dir am Ruderblatt nagen. Da durchzumessen. Aber zu sagen, ich bewaffne mich jetzt und es gibt ja viele, die dem beigesprungen sind oder es gab auch auf der Segelreporter-Seite solche Kommentare. Du kannst doch die Tiere nicht abschlachten. Ich meine, ich hab auch darüber geschrieben, es ist ja so, dass die fast ausgestorben waren, eben wegen dieser, weil deren Lebensraum da in dieser Meerenge, wo die Thunfische halt mal sind und wo die schon die alten Phönizier Thunfisch geangelt haben oder gefischt haben und schon damals Orcas kannten, weil die jetzt, die haben nie Probleme gehabt. Die Orcas waren fast ausgestorben, dann haben sie die Fangquoten reduziert, dann sind sie wiedergekommen. Und als wieder viele Orcas da waren, da haben dann die ganzen Tourismusleute gedacht, ich fasse mal diesen Artikel kurz zusammen, oh, wie geil ist das denn, Orcas? Können wir Whale-Watching machen? Und die haben schon 2015 beobachtet, dass die Tiere auf einmal ein bisschen, ich will gar nicht sagen aggressive, aber ein bisschen dichter rankamen, weil die offenbar, also kann wirklich so sein, dass die einfach mittlerweile echt genervt sind und sagen, lass mich mal in Ruhe, wir haben uns gerade erholt, lass es doch mal. So, und es kann wirklich sein, dass die sagen, so, wir holen jetzt mal, wir machen hier mal ein bisschen Stopp und gehen jetzt mal ein paar Boote an. Und Segelboote sind natürlich, die sind langsam, nicht so, so die kann man gut erwischen, die haben tiefgehende Ruderblätter, da kann man gut ran. Vielleicht ist das einfach, dass die sagen, so, jetzt lass es mal in Ruhe hier. Ich meine, ja, es ist, wie gesagt, es ist scheiße, aber du kannst doch nicht irgendwie, du kannst doch nicht sagen, wir schlachten die jetzt alle ab, nur weil ich da mal ein Boot durch will. Also fahr doch woanders hin, würde ich sagen. Das ist nicht unser Lebensraum. Und ich habe irgendwie, denke ich, habe ich jetzt bei dem nächsten Thema, ich schreibe Freitag über diese Reaktion, die es gab mit diesem Ostsee-Aktionsplan. Wo wirklich überhaupt nichts passiert. Es ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber trotzdem, sobald du, ich verrate das Wort nicht für die, es gibt ein Wort für solche Menschen, sobald es vor deiner Haustür passiert, drehst du halt durch, sobald irgendwie die kleinste Einschränkung ist. Also es gibt ja auch Segler, die regen sich wahnsinnig über einen Windschutz, einen Windpark auf, weil sie dann 5 Seemeilen Umweg fahren.
Echt?
Ja, mein Gott, dann fährst du halt, wenn du das nicht kannst, dann geht's auch nicht. Aber ich finde immer so, gerade mit dem Meeresschutz, und man weiß, was da unten los ist, also dass es da auch vielerorts überhaupt nicht gut ist, da, dass dieser Respekt vor der See, den alle Segler für sich, ja, man muss Respekt vor der See haben, der hört nicht mit dem Tiefgang auf, der geht noch weiter runter. Also da, du musst die See schon respektieren, und zwar die komplette See, nicht nur obendrauf. Und ich finde, so, jetzt habe ich auch gleich meinen Monolog gehalten. Ich finde, wenn so einer öffentlich so einen Kommentar gibt mit den, und eben noch Leute beispringen, ja, man hätte sie gleich abmurksen müssen und treiben lassen, dann sehen die anderen das. Die sind schlau, wenn die sehen, dass tote Tiere da, mit dem Wolf auch, man hätte einfach ein paar Wölfe abknallen sollen, die im Wald liegen lassen. Ja. Dann verpissen die. Leute, wie wollt ihr eigentlich mit dieser Erde umgehen? Also, wie wollt ihr das treiben? Und vor allen Dingen, was für eine unfassbar schlechte Außendarstellung das hat. Du ziehst den Zorn so vieler Menschen auf dich, und ich muss sagen, in dem Sinne auch zu Recht. Nur ich bin sauer, weil ich sage, wenn mich als Segler Leute jetzt, oh guck mal hier, die Meeressäuger hasse oder sowas, weißt du, so kommt's, dass wir einfach total in Verruf gelangen. So, jetzt bin ich fertig.
Aber ist das denn?
Ich lege jetzt auf. Ich bin jetzt sauer.
Ja, genau. Das geht es ja auch so. Ich bin mir nur immer nicht sicher, wie ernst man das dann nehmen will. Klar, das sind Typen, das sind echte Menschen, die sowas sagen, klar. Aber wie viel sind das jetzt aus? Ich sag mal, das ist ja nun so, irgendwie schwappt ja genau dieses ganze politische Thema in dem Bereich ja quasi da zum Segel rüber, weil es einfach ein Social Media Phänomen ist. Ne?
Nee, das ist ja, das
auskotzen ist, will, ich hab, möchte was, kann was sagen.
Ne? Ich habe gerade einen Bericht gelesen, ich weiß gar nicht, ich glaube in der Zeit war das, wo die sich da sehr um dieses Thema gekümmert haben, und das ist auch, da merkst du auch schon, der Wind weht uns Seglern ins Gesicht, wenn du das liest, weil da war auch ein Redakteur und eine Redakteurin, auch ein Barbate. Und da siehst du diese ganzen Schiffchen stehen, die dann Messer sich an die Ruderblätter machen lassen und sowas.
Ja,
und,
ach so,
und also, die haben auch mit Eignern gesprochen, die gesagt haben, ich baller denen ihre Gehirne weg und sowas, weißt du? Das ist jetzt nicht ein Social-Media-Phänomen, das ist, das ist leider so.
Das ist dann mehr, am Anfang ist nur so eine kleine Stimme, wo man sagt, okay, oh, das ist ja lustig, aber irgendwie, wenn sich dann dagegen kein Widerstand regt oder so, wenn die Stimmen lauter, ne? Aber das ist ja auch wieder
Politik. Du musst nur mal bedenken, ne? Als dieser Mensch, der das geschrieben hat, mit dem, dass man die wegpusten muss, da müssen wir 4, 5 oben treiben. Muss mal weiterdenken. Stell dir mal vor, das passiert. Ein Segler dreht durch und ballert da 4, 5 Orcas ab, die treiben oben. Denk mal weiter, wie das 4 Tage später da vor Ort aussieht, was da los ist. Das wird natürlich, da wird die gesamte Weltpresse sein. Da sind alle Umweltorganisationen der Welt übrigens auch zu Recht. Und dann würde ich, glaube ich, selbst in Schleswig nicht mehr auf mein Boot gehen, weil ich lasse erst mal 3 Wochen Zeit, bevor ich zeige, dass ich Segler bin. Dann ziehst du ja, den gesamten Zorn der Weltöffentlichkeit auf dich.
So, definitiv.
So kurz kann man nicht denken. Also wirklich, also abgesehen davon, dass es völlig dumm ist, Tiere zu erschießen, also so Orcas, auch dieses, ja, man hätte die sofort entnehmen müssen, sowas so.
Entnehmen, genau.
Ja, das entnehmen ist Vokabel. Super. Hauptsache, Platz da, jetzt komme ich. Also ich ziehe mir wieder den Zorn, ganz viele, die im Gibraltar rumsegeln wollen.
Ja.
Leute, ist einfach so, du kannst auch nicht irgendwie, ich muss auch, ich kann auch nicht von Norwegen oder von Schweden nach England durch und reg mich auf, dass da Dänemark im Weg ist, da muss ich halt rumfahren. Ja, ist so, also mein Gott, ja, ist halt, definitiv. und wir müssen halt die Natur respektieren, da müssen wir wirklich, jetzt wirklich alle spätestens einfach mal mit anfangen.
Na, definitiv, aber ich, wie gesagt, da hast du definitiv recht und das muss man sich überlegen, was das für eine Außenwirkung hat. Ich habe letztens eine Geschichte in der New York Times gelesen über dieses Orca-Thema. Also das Thema, dass einige Orcas aus der Art schlagen, das muss man ja Gott sei Dank ja auch sagen,
ja,
dass das eben nicht alle betrifft nach wie vor, ist ja nach wie vor auch ein Phänomen, aber es ist eben auch ein Boulevard-Thema, das wird auch sehr wissenschaftlich bearbeitet, war ein guter Artikel, aber wie du sagst, also das Thema ist bekannt und wenn da es jetzt genau die gleichen Medien oder weltweit werden andersrum drüber berichten, wenn da sich jetzt wirklich was in dieser Richtung tut. Ja, was würde man sagen? Also ich finde, es gehört zu einem dieser Themen, wo man irgendwie einen Kopf schüttelt. Und ich habe ja auch immer das Gefühl, eigentlich sollte Segeln ja eigentlich so ein Fluchtpunkt sein, wo man den ganzen Scheiß da draußen, der da in der Welt passiert, so ein bisschen abstreift und sich erfreut. Und dann findet man in diesem Schutzraum, sag ich mal, unserer Segelliebelei, dann auch solche Sachen, wo sich das dann quasi Leute sich dann aufrichten und stark machen oder das ist vielleicht dann eher zu frustrieren. Ich will es dann vielleicht auch gar nicht so an mich ranlassen irgendwie, aber du hast schon recht, also man muss es schon thematisieren.
Ja, ich kann mit
was auch immer
mit Kommentaren kann ich wirklich gut umgehen, das habe ich gelernt. Ja. Das betrifft mich noch nicht. Also, aber wenn ich sowas lese, das betrifft nicht mich persönlich. Wenn es mich persönlich betrifft oder mich persönlich da angeht, ist mir das eigentlich fast immer egal. Mhm. Also, das ist man auch gut beraten, wenn das so ist und du nicht drauf eingehst. Aber wenn jemand, also ich finde, mit so einem Kommentar greifst du die gesamte Seglerschaft weltweit an. Also alle. Greifst du jeden Segler in seiner Ehre an eigentlich. Ja, sowas kann man nicht machen. Und es gab nicht nur einen, es gab mehrere davon. Ja. Und ich finde, das geht einfach nicht. Also wie gesagt, bedenke die Folgen, wenn das passieren würde. Weißt du? So, und natürlich hat, und ja, wie du sagst, auch der Boulevard hat natürlich Segler immer auf dem Kieker. Nicht uns jetzt, nicht dich auf dem Contender oder mich auf so einem alten Jollenkreuzer. Ja. Aber du bist als Segler halt, Segler ist halt, das hat natürlich auch viel mit der Werbung zu tun, immer diese Elitären mit weißen Hosen am Steg und Luxusjacht wird ja immer gern geschrieben, schon ab 35 Fuß und sowas. Solche Leute, wenn die einen Fail haben, das liebt der Boulevard. Und wenn da mal einer durchdreht, das lieben wir, guck dir die Bayesien an. Also da müssen wir auch gar nicht drüber sprechen, die wird ja gerade geborgen. Aber was da weltweit abging, weil Luxusjacht und Promis, also das ist natürlich immer ein gefundenes Fressen. Und wenn dann einer mit der Luxusjacht, deshalb ist das ja auch so ein Thema weltweit. Also wenn so diese Orcas, das weiß jeder.
Endlich werden mal die Segler, diese Luxusfredis da bekommen, das, was sie verdienen.
Na, glaube ich gar nicht, dass es so gesagt wurde, aber natürlich ist immer dieses Segeln, dieses Elitäre. Tiere segeln und die Natur schlägt zurück und so, dass also das wurde mit der Schwarm von Frank Schätzing verglichen natürlich. In Deutschland und generell ist es natürlich immer ein gefundenes Fressen. Wenn da mal sowas passiert und mal einer gesehen wird, wie der irgendwie so ein Orca verletzt, wenn da ein toter Orca oben treibt, der von einem Segler nachweislich umgebracht wurde, dann brennt da die Hölle los und dann sage ich voraus, es wird kein Segelboot mehr diese Meerenge passieren können, weil es kommen ganz, ganz viele Rips auf dich zu von allen möglichen Organisationen und NGOs.
Von Sarah Connor.
Und dann werdet ihr eure Ruderblätter in den Häfen verlieren, weil die nämlich nachts abgeschnitten werden. Das,
na, mal sehen. Wir,
also ich hoffe jetzt, es nicht. Ich maler jetzt so Horrors hinein, aber das hat mich, du merkst, ich bin echt irgendwie, wenn ich sowas sehe, bin ich echt sauer, weil ich möchte auch keine toten Orcas sehen. Ich will auch keine toten Segler sehen. Ich will, dass wir alle in friedlicher Koexistenz leben. So,
apropos Superreiche.
Kommentare bitte an Carsten Kemmling.
Ja, genau. Lass mal schnell rüber. Aber das passt ja im Grunde auch so. Du wolltest ja, apropos Superreiche, das geht fast schon in die nächste Richtung. Hast du denn diesen Crash da gesehen? Also der.
Von dem, ich sag mal jetzt, ich zeige jetzt als Disclaimer für Podcast-Hörer, da ich nämlich, ich zeige jetzt mit Gänsefüßen dem schnellsten Schiff der Welt. Ja. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, lustigerweise, über das Schiffchen.
Ne? Haben wir, ne? Ja, genau. Ja, stimmt schon. Also hast du es gesehen? Also ist das, ich meine, ich habe es mir aufploppen sehen. Der aber crasht, ne? Erst wusste ich gar nicht, was da eigentlich so passiert. Und erstmal fand ich es auch nur faszinierend, weil man sieht ja dieses Ding da heranrauschen, ne? Und das ist ja, also.
Die Karre ist doch gerade erst ins Wasser gekommen,
ja,
ne?
Ja, genau.
Und schon kaputt.
Ja, die ist ja nur ein bisschen kaputt, ist ja, ja gar nicht, klar. Bei denen ist ja gar nichts, aber die, da ist ja so ein, haben wir nachher so ein Foto, da ja auch im Protestformular angehängt, wo dann so ein, so am Wand quasi so ein Kohlefaser so ein bisschen abgeschubbert ist, und das ist ja dann schon, oh, Alarm, Alarm, wir müssen das Ganze rückziehen, um das alles überprüfen und mit Ultraschall, ich meine, nichts anderes machen ja auch hier so unsere Wondy Globe-Spezialisten, wenn die ihr Material überprüfen, ob da irgendwie schon irgendwelche Schäden sind, aber das ist da eben, das ist dann eben schon natürlich eine Riesenaktion. Also ein Loch.
Ist mal, was ist denn passiert überhaupt?
Ja, also es ging um eine Regatta, und das ist ja auch das, wofür dieses Boot quasi gebaut wurde. Also es ist ein 100-Füßer, soll aber nicht der 100, schnellste 100-Füßer über alles sein, sondern haben wir ja auch schon irgendwie über diese Lücke gesprochen, in die das Schiff im Grunde reinkonstruiert wurde. Das soll bei 10 bis 12 Knoten nach der Vergütungsformel IRC das schnellste Schiff der Welt sein, was ich dann einen ziemlich spannenden Gap finde eigentlich, wie man, und kostet ja dann, glaube ich.
Habe ich dir übrigens erzählt, dass mein Jollenkreuzer Gisela, der schnellste Jollenkreuzer von 1954 ist, der mit einem Parson-Motor unterwegs ist, in Stahl und in Brandenburg gebaut wurde, ja.
Ist es?
Ist so, ja.
Lass ich mir der einzige ist.
Vermutlich, ja. Aber ist so.
Nicht schlecht.
Ich habe auch die Lücke gefunden.
Ja, siehst du. Ja, so ähnlich ging das dir wohl auch. Also ich weiß gar nicht, wie man auch so eine Idee kriegt. Ich habe das jetzt versucht, da jetzt nicht zu groß zu kommentieren. Ist ja auch cool. Und viele sagen ja, oh, muss ja gar nicht dich drüber aufregen. Ist doch besser, wenn er so eine Segeljacht baut. Sir Lindsay. Wie heißt er noch? Sir Lindsay Warren Owen. Der tatsächlich, auch ein ziemlich reicher Brite ist, Lindsay Owen Jones.
Was macht der? Wo kommt der her? Was hat der?
Der ist 79, der macht, glaube ich, nicht mehr so viel.
Wo hat er sein Geld mitgemacht?
Ja, habe ich auch mal irgendwie.
Mit Orca-Fett.
Ich weiß gar nicht, in welchem Bereich. Ich habe da schon mal ein Porträt drüber geschrieben. Habe ich gerade gar nicht.
Aber ist das so ein richtiger Promi auf der Insel? Oder kennt man den da? Oder?
Also schon. Der ist jetzt nicht gerade so in diesen, weiß ich nicht, so wie wir haben ja schon über hier den Ineos Radcliffe schon gesprochen, der dann auch auf den Forbes-Listen dann erscheint. So weit oben ist er nicht. Aber er hat schon ein paar Millionen. Hündchen zusammen, und und der ist auch unter anderem für seine Yachten eben bekannt gewesen, immer Magic Carpet hießen, und auch Jochen Schümann ist ja oft mitgesegelt, man meistens ja Wallis zum Schluss, und der wollte jetzt einfach nochmal
also neues. Hat er nicht Millionchen, sondern Milliardchen.
Wahrscheinlich. Ja, muss man schon von ausgehen, wenn man sich so ein Schiffchen kauft.
Das Schiffchen
oder bauen lässt.
Ja, genau.
Ja, ich habe jetzt irgendwie, ich habe die erste Geschichte, ich habe jetzt, glaube ich, drei oder vier drüber geschrieben. Ich glaube, Also ich weiß, dass diese Wallys, die ja vorher, die 100-Fuß-Wallys, die wurden so mit über 20 Millionen beziffert und das ist jetzt nochmal deutlich darüber, obwohl die auch 100 Fuß ist, die Kiste jetzt. Aber ja, Kritiker, man könnte jetzt sagen, oh, was baut er sich da? Man kann ja auch sagen, okay, alles besser, wenn er sich sowas baut, als jetzt irgendwie eine riesige Supermotorjacht, wie es ja dann die meisten dann doch eher machen. Und der ist immer ein eingefleischter Segler. Cooler Typ, aber der will eben Regatten auch gewinnen. Und
Ist
ich fand es
okay.
nur spannend, weil der hat damals mit erfunden, als das mit diesen Wallis auch alles irgendwie losging. Da haben sie gesagt, okay, lass uns nicht verschiedene Boote bauen, jeder einen Meter länger und dann immer noch einen Meter länger und damit es der schnellste ist. Und wir machen jetzt eine Klasse, das haben sie dann Wally Cento genannt. Und so sind dann eben 100 Fuß. Und dann konntest du das von verschiedenen Werften auch bauen lassen. Dann in so einem gewissen, das ist so eine Art Box-Rule halt, ne, dass sie ähnlich sind. Bloß, ich glaube, da sind im Endeffekt vier Boote oder fünf von gebaut worden. Und dann fingen dann doch wieder die Eigner an. Der eine hat sein Schiff ein bisschen verlängert. Und also konntest du nicht wirklich auf gleichen, nein, nicht mit einer größeren 100-Fuß-Flotte gegeneinander segeln, was eigentlich das Ziel war. Und er hatte ja jetzt, glaube ich, offenbar auch die Faxen-Dicke und hat dann sich zwar auch einen 100-Fußer jetzt wieder gebaut, bauen lassen, aber eben mit Neigekiel, ich glaube 7,1 Meter lang, Tiefgang normalerweise, aber den kannst du nach Luv neigen. Also alles das, was seine Wally, sein Vorgänger vorher eben nicht hatte, um eben im Mittelmeer bei diesen schönen Regatten, die sie sich da alle aussuchen von den Superjahren Giraglia, sei es da Monaco, Saint-Tropez, das ist schon nett, wo er Lust zu hat, aber er will natürlich auch wohnen auf dem Ding. Aber eigentlich geht ihm auch durchaus um Regatta segeln, aber hat jetzt keinen Gegner eigentlich mehr. So. Und dieses Boot ist jetzt quasi die erste Regatta gesegelt. Ich frage mich dann auch, sie hatten in der Maxi-Klasse da sechs Boote jetzt in Palma und davon willst du jetzt gewinnen. Okay, will ich jetzt gar nicht bewerten, aber viel, viel krasser ist eben jetzt, dass sie genau dann bei diesem Rennen, wo es eigentlich auch um nichts geht, dieser Crash passiert ist. Und das ist so, naja, es passiert bei jeder Regatta. Das hast du das mal angeguckt,
Dir
was
vor
das
allem,
vor?
ne? Passiert das ja immer,
Bitte?
ne? Dir vor allem
Mir?
ist ja
Was?
mit dem Drachen bist ja auch gerade wieder.
Nee, nicht beim Start. Also es
Naja.
ist eine spezielle Situation. Tatsächlich habe ich letztes Jahr bei der, genau, Contender-Europameisterschaft Silvaplanersee, da habe ich zum Schluss, alle mussten auf mich warten, weil ich eine Protestverhandlung hatte gegen einen Italiener, aber der ist ja von hinten angekommen, also
Der so
allerdings eine
rumgeschrien hat, ne?
Schneehut.
Das kann ich mich noch erinnern.
Ja, und
Ja,
er hat
genau.
mich dann über die Startlinie geschoben. Ich hatte einen Frühstart und sagte, nee, und Black Flag, alles war eine totale Arschlochnummer, sag ich mal. Und ja, egal. Das war schon eine andere Situation. Aber es ging eben auch um die Position am Startschiff, die man sich versucht zu erarbeiten. Darum geht es eigentlich viel. Das ist beim Formel 1 würde man sagen, das ist die Pole Position oben dran und dann bist du auf dieser Anliegelinie zu diesem Startschiff. Also Anliegelinie ist dann, wenn du genau geradeaus hoch am Wind fährst, dann fährst du eben, schrammst du ganz knapp am Startschiff vorbei, ohne es natürlich zu berühren, also in Anführungsstrich schramm. Und dann passt da oben in Luv auch keiner mehr rein und dann hast du deinen Top-Start dann auf der Pole-Position gefahren. Das ist das Ziel. Das ist eine Position, wo du normalerweise als Schnellster auch bei wegkommst. Und das hat sich jetzt nun diese Franzosen mit ihrem 65-Fuß, haben die sich genau erarbeitet, haben da ein bisschen hin und her gefahren, also auch manövriert. Im Nachhinein sieht man es auch noch. Heute ist nochmal ein aktuelleres Video dazugekommen. Und hatten die Position eigentlich, und dann kommt aber dieser 100-Fußer eben von hinten, muss man sagen, 65 Fuß gegen 100 Fuß, der ist natürlich auch deutlich schneller, also ich glaube
Doch gemein.
13 Knoten gegenüber 7 Knoten, also der fährt am Wind einfach mal dann diese, naja, 6 Knoten schneller in dem Moment. Ja, das wird am Ende, also das ist jetzt auch eine Spezialität, diese Art von Regatta. Wir haben eben schon über Vergütung gesprochen. Hier werden diese sechs Boote, alle in der Maxi-Klasse starten die, aber sie sind dann noch viel unterschiedlicher, wie man das schon mal sieht. 65 Fuß gegen 100 Fuß. Ne? Und trotzdem hast du diese Handicap, also die willst am Ende, willst muss quasi der Schnellere dem Langsameren quasi vergüten und dann kommt am Endeffekt eine Zeit nachher bei raus, die dann über die Platzierung Positionierung Ausschlag gibt. Und bei so einer Positionierung, aber an so einem Startschiff, da macht das Handicap jetzt überhaupt nichts aus. Ja, da musst du einfach, entweder es gibt Regeln und der eine hat Vorfahrt und der andere hat keinen Vorfahrt. Und in dem Moment ist jetzt auch, ich meine, ich habe erst nur dieses Video gesehen, wie der da von hinten anrauscht, ne? Also das ist schon faszinierend, ne? Hast du das gesehen?
Ja, ich hab's gar nicht verstanden, aber es war auch schon schnell.
Ja, der ist einfach, ne, du siehst, das Video ist da aus dem Cockpit gemacht, von dem Leeboot, von dem 65-Fuß, und dann kommt dieser Bug mit diesem riesigen Bugspriet dann auch an in Louvre, sieht majestätisch aus, glaube auch deshalb haben sie das gefilmt. Ja, bloß das Problem war, dass der nicht nur einfach frei in Louvre durchfahren wollte oder konnte, sondern da gab es eben noch, die waren in der Annäherung zur Startlinie, waren also noch, weiß ich nicht, 20 Sekunden bis zum Start. Und dann war da dieses Startschiff in der Nähe. Und das heißt, da wollte er sich von oben so reinquetschen. Und das ist von den Regeln her nicht erlaubt. Der hätte also eigentlich, hätten die Profi-Taktiker da sagen müssen. Man sieht nur vorne, auf dem Bug steht quasi der Vorschiffsmann. Und den siehst du immer so winken. Und der zeigt immer, das ist quasi mit, derjenige, mit dem der Steuermann oder auch der Taktiker kommuniziert im Cockpit, also 100 Fuß weiter hinten.
Ja.
Und der hat immer so nach hinten geschaut, so ab, 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 ab. Und hat also seinem Steuermann gesagt, ey, du musst anlufen, anlufen, das wird hier nichts, weil der Steuermann kann ja nicht durch die Genua nach Lee gucken zu diesem Boot, was da in Lee liegt, in das Hindernis. Also die Segeljacht, die da quasi Vorfahrt hat. Und der hat immer gesagt, ey, anrufen, anrufen. Und weil dann wäre das aber nachher so ausgegangen, wenn der Steuermann das gemacht hätte, dann wäre er also nicht rechtzeitig über die Startlinie gegangen, sondern hätte in Louvre an dem Startschiff, also an der Startlinie quasi, wäre der vorbeigeschrammt auf der falschen Seite, hätte so eine Wende und eine Halse fahren müssen, um dann halt viel später zu starten, weil da einfach regeltechnisch kein Platz war. Und das wollten sie sich voll sparen und haben gedacht, oh, der Kleine, der geht da bestimmt aus dem Weg. Ja, haben die aber irgendwie nicht gemacht. Da saß nämlich auch ein Profi-Taktiker drauf. Ich habe das nochmal gesehen. Irgendwie ein französischer 49er, Ex-49er-Profi, der zweimal bei Olympia war. Und der hat jetzt gesagt, nee, hier ist kein Platz, da kannst du nicht durch.
Das sieht man ja auf diesen, du hast so ein Screenshot von der Software.
Ja, ja, genau.
Gemacht. Das ist ja, dass da kein Platz ist. Also,
ja,
genau. Ist halt völlig irrsinnig. Also, dann, wenn du, ich meine, wenn es nicht klappt, dann klappt es, dann musst du halt sagen, gut, jetzt muss ich nochmal irgendwie einen Bogen drehen, weil ich meine, besser als einen Crash zu fahren.
Das ist,
aber jetzt streiten die sich, ne?
Ja, das Problem war jetzt quasi, klar, ist ja kein normaler Vorfall, weiß nicht, dann geht's normal in den Protestraum und dann entscheidet dann eine Jury und nimmt die Fakten auf und gibt nachher ein Urteil ab. So, also Magic Carpet, das Riesending ist eben disqualifiziert worden, alles klar. Aber jetzt ist der Kleinere auch disqualifiziert worden. Und das ist eben so eine Frage. Also normalerweise, ihr kennt es ja auch, Le for Louvre ist die Regel. Das Leeboot oder das Louvre-Boot muss dem Leeboot ausweichen. Das ist eine Klassikerregel. Aber hier, das ist eben Regel 11 und ist aber auch nochmal Regel 14 kommt ins Spiel. Und das heißt, auch selbst wenn du Wegerecht hast, musst du alles tun, um eine Kollision zu vermeiden. So, und jetzt sagen die Franzosen hätten sich gar nicht irgendwie in diese Position da manövrieren dürfen, weil sie haben nicht diese Kollision, hätten sie nicht vermieden. Die haben tatsächlich hinten am Heck so ein Loch drin. Und da habe ich schon gedacht, vielleicht kommt das daher, dass der Steuermann in dem Moment, als er dieses Riesenschiff da in Louvre kommen sah, einfach hektisch, weil er panisch hatte, so extrem abgefallen ist, dass das Heck quasi dem in die Seite dreht, ne, weil auf Steuerbord hinten an der Kante ist irgendwie das Loch drin. Aber jetzt das heutige Video.
Ja, was soll er machen, wenn er, soll er anrufen, dann crasht er
noch. Ja, nee, Aber du darfst eben nicht, weißt du, wenn du direkt neben einem bist und drehst jetzt volle Pulle
ja,
das
okay.
Rad,
Ja, klar.
dann, ne, dann kollidierst du dadurch. Du darfst so langsam abfallen, auch von den Regeln her, und dann ist es alles okay. Ist egal, trotzdem, und deshalb hat sich auch heute der Taktiker da einfach nochmal gemeldet, der bei den Franzosen da eben in Charge war und sagte, das hat er noch nie erlebt. Also die Jury hätte jetzt gesagt, du darfst da nicht sein. Also bei diesem Manövrieren halt vorher, ja, hätte er vielleicht nicht antizipiert, dass man so einen 100-Fußer, dass er eben einen größeren Wendekreis hat, keine Ahnung. Ich finde
Hä?
es im Nachhinein jetzt auch
Da
ein
musst du ja darauf
bisschen
achten.
komisch. Ja,
Das finde ich
ja.
aber auch komisch.
Also es ist einfach schwierig, diese verschiedenen Schiffe zu vergleichen. Und da kommen dann eben noch mal so Gummigeschichten, Paragraphen, ja, nicht Paragraphen, aber so Ermessensspielraum kommt im Grunde dazu. Nämlich, wie weit muss man jetzt antizipieren, kann jetzt so ein großes Schiff überhaupt noch ausweichen? Und muss der andere, der eben quasi das Ausweichen, der quasi diese Situation hervorgerufen hat durch sein Manövrieren vorher, muss der quasi antizipieren, dass der andere Probleme hat beim Ausweichen, weil er eben so groß ist. Also da wird wahrscheinlich die Grauzone sein. Aber ich finde es jetzt im Nachhinein, auch beim ersten Mal habe ich auch gedacht, ja, weiß ich nicht so genau, was da passiert ist. Aber jetzt dieses zweite Mal, wo im Grunde auch der Taktiker sich dazu äußert, finde ich schon relativ klar. Und da fragt man sich natürlich, hat die Jury jetzt quasi so auch entschieden, weil es diesen Promi-Bonus, weil natürlich dieser Sir Lindsay, naja, diese Maxi-Szene da auch durch so einen no Neubau da am Leben hält, weißt du, kommen solche Sachen ja mit dazu, die beim
Boah, sowas
normalen
ist
halt
aber so
anfehlen.
scheiße. Das
Ja.
zahlt sich auf Dauer nicht aus, so ein Mist.
Nee.
Also
Also
garantiert nicht.
würde ich jetzt auch so sehen, es wirft kein gutes Licht auf diese Szene. Wobei ich hätte jetzt auch, weißt du,
Ich wollte eigentlich gerade
ich
einsteigen in die Maxi-Szene, aber das lasse ich
ja,
jetzt.
jetzt geht es doch, ne?
Ich habe jetzt keinen Bock mehr.
Ich finde das nur lustig bei diesem ganzen, ich weiß gar nicht, wenn man da jetzt ja, einfach nur die Skipper miteinander. Also wie kommt jetzt das zustande? Also ich fand jetzt auch erstaunlich, dass quasi bei so einem Protest ist ja wie vor Gericht, da muss ja jede Partei quasi ihre Einschätzung zu Papier geben. Das kann man dann öffentlich einsehen, das habe ich ja gemacht, konnte man lesen. Und da hat jetzt der Taktiker oder derjenige, der das aufgeschrieben hat von der Magic Carpet, naja, die Situation komplett anders oder nicht komplett, aber schon deutlich anders beschrieben, indem sie sagen, ja, die hat er aggressiv gewendet, abrupt hochgeluft, was man alles irgendwie gar nicht sieht. Also so Sachen, die, wo, ich sag mal, im Protestraum wird relativ viel gelogen, wahrscheinlich wie vor Gericht im
Ja, aber
Grunde auch, oder?
die haben doch Daten in so einem, also die Jury.
Ja, also die haben jetzt nicht so Daten wie was zum Beispiel SailGP oder America's Cup, wo du dann genau so einen Tracker hast oder so. Also du hast schon bis auf das Videomaterial angewiesen, was alles ist. Es ist jetzt nicht offiziell, dass da irgendwas getrackt wird. Also da gibt's dann Zeugen
Aber die
und
gucken
jeder
doch auch
muss.
zu. Also, ich meine, und es gibt doch wahrscheinlich mehrere Videos, ne, von so einer Nummer.
Ich habe jetzt nur eins eben gesehen, was von dem Franzosen war. Ich weiß nicht,
War
ob
das
die
nicht direkt
anderen
am
auch was
Startschiff,
waren.
hast du gesagt?
Ja, genau,
Da
aber
stehen
vom
da auch Leute,
Startschiff.
die gucken da auch.
Die gucken, aber die sind erstmal nicht, also ich habe ja oft schon auch schon mal, du kannst dann als Protestpartei, wenn du kannst du mit dem Wettverleiter reden, sag mal, hast du den Vorfall gesehen, kannst du meinen Zeuge machen und sagen, boah, habe ich nicht so richtig gesehen, ich habe ja gerade mich mit den
Segelreporter
Flaggen.
gelesen.
Ja, genau. Ich habe mich gerade mit den Flaggen beschäftigt und so. Also das ist dann schon recht selten. Also ich habe ja heute noch mal einen zweiten Fall. Das fand ich jetzt wieder ganz witzig, weil es fast zeitgleich war, dass dieses Match Race in Long Beach bei Los Angeles irgendwie stattgefunden hat, eins der Congressional Cup. Und da wurde aus der Drohnenperspektive wirklich so ein ähnlicher Vorfall, der anders ausgegangen ist, aber genau gezeigt auch dieses Reindrängen um am Startschiff. Und da hast du jetzt auf dem Wasser ein Schiedsrichter, also das nennt sich ja dann Direct Judging, wo dann auf dem Wasser auch entschieden wird, der wird gepfiffen, wie beim Fußball, da müssen Strafkreise gedreht, da geht also nichts in den Protestraum wie nachher. Und das ist eben hier, obwohl es 6 Boote sind, ist eben nicht der Fall. Bei so einer normalen Regatta ist ja keine Schiedsrichter, die dann da auch eben so pfeifen bei dem Setup. Aber Ich frage mich jetzt, wenn da der Eigner, also ich habe es ja auch dann auch schon, weiß ich schon mal, beim Drachensegeln, oder ich bin ja auch schon ein paar Mal, bin ja auch schon mal um 12er irgendwie Taktiker gefahren oder so. Oft sagen der dann auch die Eigner, die Skipper, wenn die gut drauf sind, dann sagen die, Mann, reden die unter vier Augen miteinander, mit dem anderen und sagt er, ja, oh, weißt du, das war Mist, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht und sorry, ja, das regeln wir schon irgendwie oder mit der Versicherung, keine Ahnung, das kann jetzt noch ein Riesending irgendwie draus werden. Aber hier ist es ja nicht so, dass dann die beiden Eigner eben miteinander regeln, die ja meistens auch gar nicht so viel Ahnung von dem Vorfall selber haben, sondern die vertrauen ihrem Taktiker, und der Taktiker auf der Magic Carpet, der sagt natürlich seinem Eigner, der ihn bezahlt, also viel Geld bezahlt, um so ein Boot auch da quasi als Profi zu manövrieren, oder die ganze Crew, die dann eben, oder die Teil der Profi-Crew, die so ein Schiff, die ihm nötig ist, um so ein Schiff überhaupt zu bewegen, die sagen dem natürlich nicht, oh, das war mein Fehler und sorry, was cool wäre. Und die sagen, nee, 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 das war der andere. Und genauso auf dem anderen Boot sagt natürlich der Taktiker, dass der andere war natürlich schuld. Also es sind dann eben nicht die Parteien selber, weil es für die gehört es halt zum Job dazu, diesen Protest dann quasi auch zu gewinnen. Das ist wie so eine, ja, wie eine Regatta in einer Regatta. Und ja, da wird man sich eigentlich eher wünschen, dass dann die Leute miteinander vielleicht direkt unter vier Augen reden und sagen, guck mal, ja, das war jetzt ein klarer Fall, oder ich nehme die Schuld da irgendwie auf mich, weil ich finde es jetzt schon relativ einfach. Bei anderen Sachen ist es natürlich, wenn du eine unabhängige Partei hast, wie eine Jury, die entscheidet dann einfach. Aber es gibt ja nicht immer so Schwarz-Weiß-Fälle, sondern es gibt Interpretationsspielraum. In diesem Fall finde ich es jetzt allerdings wenig und ja, mich hat ein bisschen aufgeregt jetzt diese ganze Story, und das dann tatsächlich auch mit dem Taktiker, da konnte ich heute fühlen mit dem Franzosen, wieso werden wir denn jetzt bestraft? Also, hä? Der durfte da oben nicht rein, da ist kein Platz, da kommst du nicht rein. Und da, über die Menschen, die regt man sich auch in der normalen Regatta total auf, man nennt sich diesen Reindrängestrat, wenn dann einer von hinten kommt und mal, ey, und schreit und war, ah, na egal. Okay, das war jetzt. Du regst dich über Orca auf. Ich kann mich gerade darüber aufregen.
Ja, ich bin aber schon wieder jetzt versöhnt, weil
Ja.
ich, wenn ich mir das so anhöre von dir, Gott, was bin ich froh, dass ich keine Regatten
Ja,
segle.
stimmt. Ja,
Ich
das
freue mich
muss
so
man
drauf.
sagen.
Mein Krantermin rückt näher.
Da hast du schon recht. Andererseits ist es, man sieht ja auch, wie das jetzt kommentiert wird. Jeder redet da irgendwie mit. Wenn ich schon in den Kommentaren lese, wieder, oh, da hat einer, ja, das ist überhaupt nicht entsprechend der KVR, der Kollisionsverhütungsregel. Ja, es ist halt was anderes, wobei die Grundregeln sind halt gleich. Ein Lee-Boot hat Vorrecht vom Luv-Boot, das muss ich da eben frei halten. Naja, und wenn da eben Hindernis im Weg ist, wie eben dieses Startschiff, dann kann man sich nicht einmal dazwischen quetschen, auch wenn man schneller und größer ist. Also, ja, ist egal.
Ja,
Segeln
aber ich aus
ist
eigener
ganz
Erfahrung
spannend.
weiß, ich mache ja immer so Animationsvideos um die KVR so ein bisschen
Ja.
und die werden ja dann veröffentlicht und dann merkst du auch, dass die sehr unterschiedlich ausgelegt werden.
Ja, das stimmt ja. Gehört auch mit dazu.
Ja, es ist wie eine Ampel. Der eine sagt, nee, bei Rot darf man noch fahren. Nein, du darfst bei Rot muss einer. Nein, also ich weiß, so kommt man das manchmal vor. Und denkt, nee, Rot ist eigentlich Stopp. Also so
Richtig.
kenne ich das.
Ja,
Aber das ist auf
ja.
See alles ein bisschen anders.
Ja,
So, jetzt haben wir
definitiv.
schon wieder, guck mal, anderthalb
Sind
Stunden
wir schon
davon
wieder so
habe
lange?
ich mich eine Viertelstunde aufgeregt und du dich eine Viertelstunde aufgeregt. Oder?
Anderthalb Stunden sind wir schon wieder.
Ja. Wollen wir mal, um auch den letzten Hörer noch zu verlieren, nee, wir haben ja echt viele Hörer, wollen wir mal, es gibt ja, ich höre ja immer diesen Zeit alles gesagt. Das ist der Podcast, wir haben
Ja.
immer Gäste, bis der eingeladene Gast das Schlusswort sagt, weil er meint, jetzt ist alles gesagt. Also 8,5 Stunden, glaube ich, ist der Rekord mit Rezo.
Nee, lass mal.
Nee, wollen wir nicht mal eine Folge machen, wo wir einfach sagen, so, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Vielleicht machen wir das mal. Vor der Sommerpause machen wir eine Folge, die
Kein
Open
Bock
End
mehr
ist.
aufzuhören,
Ne,
oder was kein
mal gucken, also wir nehmen uns keine Themen vor, wir reden einfach über Segeln
Ach so,
und
ja.
gucken mal, wie lange es dauert. Also da sage ich nicht, komm, jetzt können wir den Zuschauern nicht mehr, den Zuhörern nicht mehr zumuten, dass sie über 1,5 Stunden wollen.
Ja,
So, wir machen einfach so lange, wie es geht. Mal gucken, wie die Absprungrate ist.
vielleicht mal zum Test, als
Zum
aber ich
Test.
fürchte,
Na, okay, für lange Hafentage in der Saison, in der Hauptsaison.
Stimmt.
Aber für heute sage ich vielen Dank.
Ja, das muss reichen.
Danke fürs Zuhören. Und wir sind ja bald, also abonnieren den Kanal, weil auch über diesem Kanal läuft nämlich der Imoga Spezial Podcast. Wir machen keinen extra neuen auf, um so unsere Follower nicht natürlich irgendwie zu verlieren. Deshalb ein Abo hilft. Ein Abo hilft auch bei Segelreporter natürlich. Also hilft Segelreporter und euch. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder und vielleicht auch früher. Wir verraten nicht, wann wir starten. Ne?
Okay.
Gut, Carsten. Schönen Abend.
Jo.
Ciao, ciao.
Selbst auch. Tschüss. Tschö.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.